Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hallo, Subhumans.
Ja, schönen guten Morgen.
Das gefällt mir. Subhumans.
Subhumans.
dazu später mehr bei unserem gemeinsamen Film, aber Ich finde, das ist eine gute Bezeichnung für unsere Gefolgschaft.
Meinst du, das wird denen gerecht?
Ja. Unsere Untertanen sozusagen. Die Untertanen der Bewegtbild-Banausen.
So.
Gleich mal größenwahnsinnig einsteigen. Mhm. Und die neu dabei sind, schalten gleich wieder aus und sagen so, okay, was ist das? Was sind das für arrogante Fatzkes?
Guess, der Overlord.
Der Overlord. Klingt auch wie so eine billiger 90er Jahre Eurodance-Band.
Ja, voll.
Overlord.
Geil.
Mit One-Hit-Wonder aus den 90ern.
Können wir unsere Gefolgschaft jetzt als Minions bezeichnen.
Sozusagen, ja.
Mhm.
Aber die Minions kann man ja auch unterscheiden, ja. Der eine Shield, der andere hat drei Haare, Der andere hat vier. Wenn man genau hinguckt, haben die Minions ja auch immer so besondere Merkmale.
Meinst du, es gibt so crazy Fans bei den Minions, die wirklich namentlich auseinanderhalten können?
Ah, hier gibt's bestimmt.
Also jetzt nicht nur diese drei, die man kennt, sondern
auch die anderen alle. Die anderen hunderte von Minions kennen die alle bei Namen.
Naja, wenn es Leute gibt, die dann plötzlich Elbisch lernen oder Dothraki oder weiß nicht was, dann muss doch auch sowas geben.
Ja, gibt schon wirklich durchgeknallte Fans.
Ja.
Minionetics oder wie die sich dann wohl nennen würden.
Meinst du?
Miniamaniacs.
Na, das klingt nicht so geil.
Nee? Das sind quasi wir jetzt bei der Namensfindung unseres Podcasts. Was? Wo wir komische Namen dann rausgehauen haben und du gesagt hast, nee, das klingt komisch.
Ja.
Ah nee, das sieht vielleicht geschrieben gut aus, aber ausgesprochen klingt das scheiße.
Ja, muss ja klingen, oder?
Hm. Ja, okay, das ist ganz nett, aber naja gut, vielleicht fällt es noch was Besseres ein. Und dann kam die mit dem Bewegtbild-Banausen.
Mensch.
Ja, habe ich gesagt, der ist nicht schlecht.
Na dann.
Wow, win-win.
Let's do this, habe ich gesagt. Das war der Beginn einer langen, großen Liebe.
Ja. Die Geburtsstunde der Bewegtbild-Banausen.
Die Geburtsstunde der Bewegtbild-Banausen. Wir steuern ja Mensch. Schon auf die 4 Jahre zu im Juni.
Ganz nostalgisch steigen wir hier ein.
Ja, ja.
Was ist da los?
Ja, wir werden alt.
Ja. Ja.
Deswegen müssen wir mal ab und zu mal ein bisschen nostalgisch in die Ferne schweifen oder in die Vergangenheit.
Ne.
Ah, das waren noch Zeiten.
Damals.
Ja.
Vor 3 Jahren.
Wo wir angefangen haben, da waren wir noch so jung wie die anderen Podcaster, mit denen wir zusammenarbeiten, ja. Jetzt sind wir weit über die hinausgewachsen. Aber es ist völlig egal, solange die Hälfte der Podcaster, mit denen wir hier kollaborieren, alle älter aussehen als wir. Das ist ja...
Ja, dann läuft es noch gut. Ja,
das ist ja unser großer Vorteil, ja. Ihr seid zwar irgendwie 10 Jahre jünger, seht aber trotzdem aus wie 60.
Ja, nur insofern, sieht uns halt selten jemand.
Naja, doch ab und zu schon, ja. Wir sind ja auch auf YouTube und so, haben wir schon ab und zu mal unser Gesicht reingehalten und...
ab und zu, ja.
Außerdem stehen wir in der Öffentlichkeit, ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Beamten wären, die sich im Büro einmisten, sondern man kann uns googeln.
Ach so. Du meinst, deswegen sehen wir uns. Lassen wir uns seltener blicken, so.
Naja, wenn wir aussehen würden wie die Typen aus deiner Serie da, aus deiner englischen, hätten wir, glaube ich, keinen Job, wo man in der Öffentlichkeit stehen würde.
Meinst du?
Naja, klar.
Weiß ich nicht.
Ist so.
Ich will das mal nicht bewerten.
Da wären wir Postboten.
Ach so.
Nichts gegen Postboten da draußen, aber...
Ey, die kriegen jetzt mehr Kohle.
Die kriegen mehr Kohle?
Mhm.
Ja gut, wenn sie es nicht mit dem Aussehen haben. Muss man es finanziell eben ein bisschen ausgleichen.
Tja, ist jetzt ein attraktiver Job geworden.
Postboten haben wir jetzt auch verloren als Hörerschaft.
Ey, dabei, das ist doch der perfekte Job, oder? Nehme ich mal an, um parallel Podcasts zu hören.
Postbote?
Ja.
Ja, Postbote, LKW-Fahrer, sowas ist cool. So viel unterwegs, halt im Auto. Ey. Ist auf jeden Fall schon mal, ist ein guter Plan. Definitiv Postbote auch, ja. Ja. Teilweise nehmen die ja nicht mal die Kopfhörer ab, wenn sie mir irgendwie Pakete liefern oder irgendwo ihre Briefe da reinschmeißen.
Frechheit.
Ja, hatte ich auch schon.
Ja, haben sie halt einen wichtigen Podcast auf den Ohren.
Vielleicht, ja. Vielleicht hören die mich dann parallel. Oh, wenn die wüssten, dass ich das bin, den die gerade hören.
Meinst du, dann wäre ein bisschen mehr Respekt vorhanden?
Ja, hätten sie sich wahrscheinlich noch ein zweites Autogramm geben lassen, außer das auf dem Formular, dass das Paket angekommen ist, sondern auch nochmal irgendwie...
Daneben dann noch den Hoodie unterschreiben lassen.
Auf den Hoodie oder auf die Arschbacke, richtig. So sieht's aus.
Wäre ein bisschen komisch, oder? Wenn der Postbote plötzlich die Hosen runterlässt?
Ja, komisch wär's, aber...
Kennst du?
Ich würde es machen.
Daily Business.
Ja.
Okay.
Das Fans halt.
Ja.
Fans sind manchmal crazy.
Tja. So kennt man sie.
Ja. Und so kennt man uns. Größenwahnsinnig wie eh und je eingestiegen. Und ich hoffe, unser Oscar-Special hat euch gefallen. Wir haben immer noch ein bisschen Vorlauf. Das ist tatsächlich die erste Episode, gleich einen Tag, nachdem wir die Oscars gesehen haben.
Mhm.
Die Dienstagsepisode für morgen ist ja schon im Kasten. Und deswegen kriegt ihr hier so ein bisschen unsere Zusammenfassung und unsere Nachreichung von Filmen, die wir nach dem Oscar-Special noch gesehen haben, um fit für die Oscars zu sein.
Ja.
Ich habe 3 Filme gesehen, das heißt, ich habe meine 13 Filme, die ich noch nicht gesehen habe bis zur Oscar-Verleihung, habe ich auf 10 verkürzt, immerhin.
Mhm.
Da sind ein paar bei, die ich definitiv noch sehen will. Also hier so Marcel Duchamp und auch so Red und so eine Sachen werde ich definitiv früher oder später sehen. Aber ich war sicher, die kriegen den Oscar nicht. Und hat auch noch danach Zeit. Und ich hatte recht. Alle Oscar-Preisträger zumindest, die den Award gekriegt haben, die habe ich dann alle gesehen. Insofern.
Das ist mal effizient.
Das ist effizient, richtig. Und du hast es geschafft, bis auf einen einzigen Film alle zu sehen.
Na, den hätte ich auch noch geschafft, aber da habe ich mich halt bewusst gegen entschieden.
Hast du bewusst gegen entschieden? Ja. Es war nicht Tell It Like a Woman, muss man dazu sagen.
Ja, absurderweise, ja. Nee, es war Eeyore. Den habe ich mir dann gespart.
Aus Tiergründen?
Ja.
Okay. Also tote Walrosse, tote Vögel, das geht. Aber naja, bei einem Esel, da hört's auf.
Das wusste ich ja im Vorfeld auch nicht.
Mhm. Außerdem ist ja auch schnell vorbei. Das eine war ja eine lange Doku, oder? Mit den Vögeln,
ja,
die vom Himmel gefallen sind.
Ja, aber das mit den Walrossen fand ich schon auch nochmal eine Ecke krasser.
Ja, die ist hart.
Das war hart.
Aber halt nicht so lang.
Ja.
Das ist nicht so langes Leiden.
Mhm.
Ja, ob ich die Dokus dann irgendwann mal nachhole, die besagte mit dem Beauty and the Bloodshed und so, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass ich jetzt wirklich jeden Film dann nochmal nachhole, der von den 10, die ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber einige bestimmt.
Ja.
Aber wenn wir schon mal beim Thema sind,
können wir Punkte nachreichen.
Können wir Punkte nachreichen und mal so 2, 3 Sätze vielleicht sagen, wie wir dann die Filme fanden.
Mhm.
Willst du anfangen? Du hast ja mehr.
Ja. Ja, zumal über die habt ihr ja auch schon gesprochen.
Mhm.
Als Dave da war, habe ich mir noch Close angeguckt. Den mochtet ihr ja auch beide sehr.
Ja.
Und jetzt habe ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm, wo ihr da gelandet seid, punktemäßig, aber ich würde 8,5 vergeben.
8,5 für Close?
Ja, ich fand den super.
Dann konntest du nachvollziehen, was ich meinte, dass das ein schönes, ruhiges Drama ist. Ja. Subtil und super gespielt von den beiden Jungs, oder?
Mhm. Ja. Ja, und es würde mich sehr wundern, wenn Hollywood den Jungen, der die Hauptrolle spielt, nicht im Auge behalten würde.
Früher oder später.
Ja. Mhm. Ist auf jeden Fall optisch ein sehr interessanter Typ und natürlich auch echt charismatisch. So, ich bin echt gespannt, was der so noch macht, ob der dabei bleibt und wieder altert und so.
Ja, hat er super gemacht.
Mhm.
Und auch so in diesen Zeiten, wo ja auch so Geschlechterrollen hinterfragt werden und wo es ja diese Gender-Identität gibt und so, ist eine super interessante Handlung, weil ja, wie ich auch erwähnt habe, wenn es so 2 Mädchen wären, weißt du, die so...
Ja, würde es niemanden jucken.
Die so Körper an Körper oder Hand in Hand irgendwie durch die Gegend laufen, würde es keinen jucken, aber mhm, so wird es halt gemobbt oder weißt du, oder so ist für die Leute halt ungewöhnlich und komisch, aber eigentlich ist es ja nichts anderes.
Ja.
Und das ist schon cool, dass dieser Film das so zeigt, hat man so auch noch nicht gesehen.
Mhm.
Okay, was gab's noch?
Bardo habe ich mir noch angeguckt.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Den fand ich super.
Wirklich?
Ja.
Wow.
Ich finde den auch nicht prätentiös.
Den fandst du nicht prätentiös?
Nee, weil der geht recht selbstreflektiert an die Sache, finde ich.
Mhm.
Weil das ist ja schon auch immer einigermaßen selbstkritisch oder zumindest hinterfragt er halt sein Standing und sein Image und alles, was da so dranhängt.
Mhm.
Und deswegen finde ich das tatsächlich wenig bis gar nicht prätentiös.
Das hätte ich ja nicht gedacht.
Aber ich bleib dabei. Ich glaube, man könnte dem Film noch eine ganze Ecke mehr abgewinnen, wenn man Mexikaner ist und oder die mexikanische Geschichte sehr gut kennt.
Ja.
Und ich glaube auch, wenn man sein Schaffen kennt,
mhm,
dann würde man hier auch nochmal eine ganze Ecke mehr von haben.
Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es so bestimmte Aspekte im Film gibt oder Kleinigkeiten, die du nicht mal nachvollziehen kannst, wenn du alles von ihm weißt,
ja,
sondern die wirklich so autobiografisch sind, dass er selber sich dabei was gedacht hat an einer bestimmten Szene, an einem bestimmten Moment, an einer bestimmten Einstellung,
mhm,
die aber kein Zuschauer blicken wird,
mhm,
sondern wahrscheinlich nur die Leute, die ihn wirklich von klein auf kennen oder seine Frau oder so.
Kann gut sein, ja.
Und also es wirkt schon wie ein sehr, sehr persönlicher Film und deswegen finde ich das so, was ich bei anderen Filmen kritisieren würde, dass zu viel drin ist, dass jetzt hier surreal wird, mhm, dann hast du irgendwie lustige Momente, dann hast du dramatische Momente, finde ich hier halt irgendwie, finde ich halt passend, weil ja, der Film wirkt sehr persönlich und ist halt visuell auf jeden Fall krass.
Ja, und auch akustisch tatsächlich. Ich finde das Sounddesign fand ich grandios bei dem, mhm, Ding. Diese, weil es ja auch so wie so eine lange Traumsequenz ist, wo du so durch flowst. Und dann gibt's da diese so Tanzsequenzen, die auch genial sind, finde ich, wie es akustisch gemacht ist.
Und wie die Schauplätze sich dann ändern, wie auf einmal alles voller Sand ist oder so eine Sachen, so, ja.
Ja, und das, dann so übergeht. Das kennt man ja auch so ein bisschen jetzt von Gondry oder anderen Leuten. Der Film hat mich sowieso voll oft an Dinge erinnert, die ich dann aber nicht genau zuordnen kann. Mhm. Aber dass dich so die Hauptfigur so ein bisschen an der Hand nimmt und so durch den Film führt, das kennt man ja irgendwie auch aus anderen.
Ja, klar.
Und das fand ich schon irgendwie cool. Zum Teil halt wirklich super abgedreht und aber eben sehr interessant. Also ich bin hier auch bei 8,5.
Schön.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film.
Da überraschte mich. Das hätte ich definitiv nicht gedacht. Ich dachte, dass hier dieses prätentiöse Label überwiegen wird und dass du den deswegen vielleicht mit 5-6 Punkten oder so titulierst. Also das überrascht mich.
Es gab dann eben echt ein paar Dialogpassagen, die fühlten sich einen Ticken lang an. Mhm. Also ich meine, der Film ist ja auch nicht gerade kurz. Und da dachte ich dann eben schon, ja, das, da hätte ich jetzt wahrscheinlich mehr von, wenn ich halt wirklich im Thema wäre. Mhm. Aber es ist eine geile Auseinandersetzung, so mit so ein Rückblick halt oder eben so ein Reflektieren von seinem Leben.
Ja, auch so, cool. Auch so eine Karriere, die den Zenit hat überschritten hat, wo die Glanzzeiten vorbei sind, weißt du, wie er dann so auch bei diesem Moderator sitzt und dann die Beziehung zwischen denen auch hinter der Kamera ist auch super interessant, die Dynamik.
Ja, aber eben, aber halt da auch immer dieses sich selbst hinterfragen.
Ja.
Das ist schon ein ganz geiler Ansatz.
Finde ich auch.
Ja.
Schön.
Tja, und dann habe ich noch Tell It Like a Woman gesehen.
Wow.
Ja. Boah, Alter. Das ist echt krass. Dass der Film bei den Oscars in Erscheinung getreten ist, ist halt echt ein Witz. Das ist so ein beschissener Film.
Aber ich muss jetzt mal hinterfragen, das ist ja ein episodischer Film.
Ja.
Und ich meine, Dave ist ja auf ein, zwei Episoden eingegangen und mit verschiedenen Schauspielern, verschiedenen Regisseurinnen.
Mhm.
Und keine von den Episoden ist irgendwie sehenswert? Also ist da nicht irgendwie vereinzelt wenigstens so ein zwei, drei, wo du sagst, die sind schon okay?
Also es gab eine Episode, die fand ich okay, aber auch die ist nicht auserzählt und nicht rund und bestenfalls tolerierbar.
Die beste ist tolerierbar?
Ohne Scheiß.
Von sieben?
Ja.
Alter.
Das bei allen anderen dachte ich so, ey Leute, was? Ey, in der letzten hast du einen Animationsstil, also...
Ach, die ist animiert komplett?
Ja, also die letzte ist animiert.
Ach so, nicht der ganze Film ist animiert?
Nee.
Ach so, okay.
Nur die letzte Episode und die ist aber auf so einem PlayStation 1 Niveau. Also es ist wirklich grausam.
Okay.
Und boah, Alter, die erste mit Jennifer Hudson, die Taraji P. Henson inszeniert hat, Alter, das Ding, das ist wirklich mit Fremdschämen verbunden, weil es zum einen schauspielerisch wirklich schlimm ist, was Jennifer Hudson da macht.
Okay, die ja sonst nicht wirklich schlecht ist.
Ey, die spielt da so eine Schizophrene und das ist wirklich, also cringe ohne Ende, was die da macht. Und dann ist es noch inszeniert wie so ein BET-Fernsehfilm.
Oh nee.
Sowieso, der ganze Look des Films ist so schlimm.
Na gut, der BET-Fernsehfilm passt wiederum zu dem Song. Wenn du den hörst, denkst du automatisch an so eine Filme.
Und ich meine, das eben, der Sound ist halt wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie der Rest des Films ist. Das ist alles so belanglos. Ja, und dann sind natürlich viele der Segmente ja an reale Personen angelehnt oder reale Dinge. Und dann zeigen sie manchmal nach der Episode eben auch noch kurz, so sah die in echt aus und das hat die gerissen, so.
Mhm.
Das ist halt auch alles so lame.
Wie viele Punkte konntest du dir noch abbringen?
Ein. Nee, ohne Scheiß, es ist wirklich ein hart beschissener Film. Ich war froh, als es vorbei war.
Ein Punkt.
Ja. Tell it like a woman.
Ich kann mir richtig vorstellen, du so während des Films. Get ready to fuck! You fuckers, fucker! You fucker! Hey. Warum strebe ich diese 100% an?
Ohne Scheiß. Das habe ich mich wirklich geärgert, ey. Und das, ich habe mir auch jetzt wieder vorgenommen, das nächstes Jahr vielleicht ein bisschen entspannter anzugehen. Aber das kickt ja immer wieder dann der Komplettist durch, ey. Aber das ist, nach sowas regst du dich halt wirklich auf, dass du das nicht lassen kannst.
Lied zuckt dann mit der Play-Taste, ja.
Doch nicht doppelklicken, ey!
Schon wieder, ich will nicht.
Ja, wirklich, Mann. Weil das wirklich, danach denkst du so, die Zeit hätte ich so viel sinnvoller investieren können.
Ja, na gut. Ja, wie gesagt, manchmal muss man es ein bisschen locker angehen. Und es müssen nicht mal diese kompletten 100% sein, gerade bei dem, dachte ich, besser sein, komm, vergiss es.
Ja, alles richtig gemacht.
Ja, gut, dann hau ich auch mal einen dazwischen, bevor du weitermachst.
Nee, das war's doch eigentlich, oder?
Ach so, bist durch mit deinen?
Ja.
Okay, cool. Na, ich habe auch noch
drei gesehen. Mir fehlten ja vier, das waren jetzt die drei und die habe ich ja nicht gesehen.
Stimmt, ja, die fehlten ja nur vier, richtig. Ich hatte irgendwie im Kopf, ja stimmt, ich war das ja mit den zehn. Ich habe im Westen nichts Neues gesehen. Mhm. Der hat mir noch gefehlt während der Aufnahme und habe ihn jetzt mal nachgeholt. Auch wieder so ein Film, den ich bestimmt irgendwann mal gesehen hätte, aber jetzt aufgrund des Oscar-Rennens und natürlich der vielen Nominierungen. Mhm. Und hier unser Vertreter, ja,
yes,
für Deutschland und hat ja auch abgeräumt, kann man nicht anders
abgeräumt,
sagen.
Abgeräumt, auf jeden.
Also wir sind ja so mit Mindestanforderungen angegangen, meinen so, okay, den Foreign Movie, so International Movie wird ihn wahrscheinlich keiner nehmen, mhm, aber wäre schon geil, wenn er noch ein paar andere Oscars holt, und hat er auch.
Ja. Wie viel sind es geworden? Vier?
Ich glaube, vier waren es, ja. Ja. Respekt dafür.
So geil, ja.
Definitiv ein geiler Film. Hast du nicht zu viel versprochen? Also du fandst ihn gut und Dave fand ihn ja noch besser als wir. Mhm. Ich hatte ein bisschen auszusetzen, tatsächlich weder an der schauspielerischen Leistung noch irgendwie an der Inszenierung. Meine Kritikpunkte.
Du hattest bei keinem Schauspieler was auszusetzen?
Nee, nicht wirklich. Okay. Also das, was du gesagt hast, hier Hasanovic heißt
der? Ja, Edin Hasanovic. Ja.
Edin Hasanovic, wo du gesagt hast, der redet so ein bisschen, als wäre er Kreuzberg oder so, das fiel mir jetzt nicht negativ auf. Also ich hatte es ja noch im Hinterkopf, so deine Kritikpunkte, mhm, aber damit konnte ich gut leben. Ich fand Daniel Brühl tatsächlich gut.
Hammer, ne?
Was, ja, auch Abwechslung, was auch eine Abwechslung für mich ist, weil mir geht's genauso wie du. Also ich bin da kein Riesenfan von ihm und der war super. Mhm. Insofern für mich seine zweite beste Leistung nach Rush. Das zweite Mal, was ich ihn gut fand überhaupt. Und da nichts auszusetzen. Mhm. Ich hatte wirklich ein bisschen Problem damit, dass die Inszenierung so recht modern gestaltet worden ist. Was natürlich ein bisschen so die jüngere Generation anlocken soll, was natürlich, mhm, ein Netflix-Film ist. Ja. Insofern hat man das Ganze nicht klassisch aufgezogen, aber ich fand es ein bisschen störend, dass der Score, der ja gewonnen hat für Musik, mhm, der war mir zu sehr auf die 12 und war mir zu unpassend für so ein klassisches Thema. Das war mir zu viel Dune und zu viel hier Tenet, mhm, und zu wenig im Westen nichts Neues.
Okay.
Und das fand ich so ein bisschen störend. Und das gleiche gilt auch für das Color Grading und für die Optik an sich. So, ich finde, der hat trotzdem, auch wenn das so ein ziemlich geiler Film ist.
Sehr blau alles, ne?
Es ist halt so eine Netflix-Optik. Mhm. Ich kann es halt nicht ablegen, dass wenn ich so einen Netflix-Film sehe, sehe ich immer irgendwie dieses Netflix-Color-Grading. Mhm. Und das Gefühl hatte ich bei ihm auch. Und dann hat er so bei diesen Action-Momenten, hat er so diese Bildrate so ein bisschen geändert, dass das so ein bisschen staccato-mäßig wirkt und so. Und das finde ich auch so ein bisschen so eine Spielerei. Die finde ich halt zu modern für den Stoff. Mhm. Weil die Inszenierung an sich, der Stoff, die Handlung, die Dialoge, die Schauspieler, das war schon alles sehr klassisch gehalten. Mhm. Und das, finde ich, wurde so ein bisschen torpediert von der technischen Umsetzung. Naja. Also ich hätte es gerne ein bisschen klassischer gehabt.
Vor allem, weil sie ja auch in manchen Sequenzen halt wirklich das, was es an klassischen Filmen in die Richtung gibt, ja schon auch zitieren. Ja. Diese eine Sequenz, wo sie halt losrennen, mhm, über dieses Feld, das war für mich so krass Kubrick.
Ja, war's. Also gut, im Grunde genommen, Kriegsfilme, dass die sich irgendwie neu erfinden, ist sowieso schwierig. Weißt du hast alles irgendwo schon mal gesehen. Mhm. Aber Alter, diese Panzerszene, wo die dann, weißt du, wo die dann aus dem Nebel diese Panzer vorkommen oder wo die Typen mit den Flammenwerfern einfach in die Gruben irgendwie reinfeuern, Alter, okay.
Schon hart, ja.
Das sind schon wirklich harte Momente. Mhm. Und also die letzten 20 Minuten zeigen dir erst recht, wie absurd Krieg überhaupt ist und ja, so, wie sinnfrei, weißt du. Und das ist schon auch ein Twist, den ich hier nicht verraten will, wo ich sage, Alter, okay. Auch wenn natürlich so die Schlussszenen und so, habe ich ja gehört, unterscheiden sich komplett vom Buch und auch von der ersten Verfilmung. Da hat sich die Neuverfilmung ein bisschen so Freiheiten genommen. Mhm. Aber ich habe jetzt Bock gekriegt, mir auch die alte Version aus den 30ern anzugucken, die ich ja nie gesehen habe. Mhm. Ist ja auch, glaube ich, auf der Schneiderliste drauf. Insofern muss ich die ja früher oder später nachholen. Insofern jetzt wurde ich motiviert. Aber ist mal echt ein geiler deutscher Film und zu Recht am Oscar-Rennen gewesen. Also 8 Punkte von mir.
Ach, sehr schön.
Insofern können wir hier klingeln.
Ja, geil.
Ja, und dann wollte ich natürlich den letzten Hauptdarstellerinnen-Oscar, was die Nominierung angeht, mir noch reinziehen und habe noch Blond gesehen.
Oh ja.
Mit den Jan hier vorgestellt hat, in, mhm, der besagten Folge, haben wir, glaube ich, auch erwähnt beim Oscar-Special.
Ja.
Und du hast ihn ja auch gesehen. Mhm. Und was bei einer 8?
8,5.
8,5 sogar. Ja. Ich war ja so ein bisschen zwiegespalten bei Blond, weil das ist eigentlich die gleiche Begründung, die ich bei The Whale hatte. Ich fand die schauspielerische Leistung über jeden Zweifel erhaben. Ich fand sie mega und das ist schon sehr krass gewesen, weil ich habe Ana de Armas nicht schauspielerisch so krass auf Show. Ja. Die war zwar ganz nett bei Knives Out und ansonsten hast du die ja so schon in großen Filmen gesehen, wie zum Beispiel Blade Runner 2049 und so.
Ja, aber besticht halt sonst auch eher durch Optik, ne?
Eher durch Optik, ja. Und irgendwelche Romcoms und harmlosen Actionfilmen oder halt jetzt so einem Bond-Cameo oder so, weißt du? Also nicht so, wo du jetzt sagst, so, wow, Alter, okay, mega Schauspielerin.
Ja.
Aber was sie hier aufwartet und wie die so den Geist und die Optik von Marilyn Monroe verkörpert, so dass du sogar diesen leicht kubanischen Akzent dann irgendwie vergisst, dass du sagst, ja, scheiß drauf.
Ich finde nicht, dass der da war, aber ja.
Ja, so ganz leicht schimmert der da manchmal durch. Aber nicht so, dass es dich gestört hat. Also du hast trotzdem gesagt, spielt sie super. Also ich ist definitiv Marilyn.
Ja.
Aber es ist schwierig, weil es ist wirklich ein langer Elendsporn. Und der Regisseur lässt sich halt auch nicht raus aus dem Elendsporn. Das ist so, dass du als Zuschauer von normalen Filmen freust du dich halt über irgendwie einen Lichtblick oder so, oder über einen Moment, wo du sagst, hier geht's mal so ein bisschen bergauf. Aber es geht halt nicht bergauf, es geht nur stetig bergab. Und mich hat's gar nicht so gestört, dass du, dass es hier so ein fiktives Biopic ist, das steht nirgends drauf. Ob du jetzt ein Buch liest oder sonst was, nur weil jetzt eine reale Person ins Zentrum gerückt wird, heißt es nicht, dass da ein Anspruch auf Realität irgendwie da drin ist.
Nee, aber das ist klar, dass manche Leute das so wahrnehmen.
Richtig, und deswegen zerreißen die diesen Film. Und ich bin einer der wenigen, die sind so ein bisschen dazwischen. Also ich störe mich nicht daran, dass das kein klassisches Biopic ist. Ich finde aber, dass die schauspielerische Leistung über dem Spaß an dem Film steht. Also ich finde die Umsetzung, ich finde das ist technisch von den Bildern, von der Kamera, von der Musik und von der Leistung von Ana de Armas, ist das ein viel zu krasser Film, um den irgendwie abzustrafen, punktemäßig. Aber über diese 3 Stunden, mal abgesehen davon, dass er wirklich viel zu lang ist, man hätte ihn kürzen können, also in 90 Minuten, 100 Minuten wäre das für mich ein super Film gewesen. So fand ich ihn halt zu zäh.
Witzig, mir kam der gar nicht so lang vor.
Dir kam der nicht lang vor? Ja. Also mein Problem ist wirklich die Länge, und wenn du halt 3 Stunden dieses Elend betrachtest, wo es halt wirklich nur bergab geht, dann wird das irgendwann ein bisschen zäh. Aber es hat filmisch und schauspielerisch mega, deswegen war das gar nicht mal so leicht mit der Punktevergabe. Ich habe mich dann selbst mit einer 7 geeinigt. Ich habe überlegt, ob ich dem wirklich eine 6,5 gebe, aber das fand ich dann doch zu schwach, weil der Rest halt gestimmt hat, und deswegen hat er von mir eine 7 gekriegt.
Und wie ging es dir damit, dass man so die ganze Zeit in ihrem Kopf ist und das auch nicht chronologisch abläuft und das zum Teil eben auch so surreale Momente enthält?
Das ist natürlich super interessant, weil du siehst diese psychisch belastete Person aus ihrer POV halt, aus ihrer Perspektive. Insofern sind die Gedanken und alles, was sie da auch mitbekommt, nicht immer so alles als Realität anzusehen, weißt du? Und das fand ich einen interessanten Kniff. Schauspielerisch fand ich ihn auch super. Adrian Brody und so, weißt du, alle, die da mitspielen, auch sehr geil. Teilweise ein bisschen verheizt, ein bisschen Beiwerk so bei manchen Leuten oder manchen Charakteren, die dann auf einmal verschwunden sind so aus dem Kapitel.
Ihre Mutter fand ich auch super.
Die Mutter war super, ja. Und die Anfangsszene ist auch noch so ein Ding. Steigt mit einer mega starken Szene ein optisch, wo halt
mit dem Feuer, meinst
du? Mit dem Feuer. Und du siehst halt diese Aschepartikel irgendwie über L.A. und die ganze Stadt brennt irgendwie, weißt du? Und sie fährt halt in Richtung des Feuers, und alle fahren halt so in die entgegengesetzte Richtung, hupen die so an, so von wegen so, wo willst du hin?
Ja.
Und sie sagt halt so, ja, ich will halt die Hölle aus den Händen sehen, sagt die Mutter halt so zu der kleinen Tochter, weißt du? Also, da siehst du schon, okay.
Ja, die ist super bedrohlich, die Mutter.
Die ist super bedrohlich, ja.
Ja.
Auch großartig gespielt hier von Julian, wie heißt sie nochmal?
Nicholson.
Julian Nicholson, ja. Auch eine gute Schauspielerin.
Keine Ahnung, warum mir das gerade eingefallen ist.
Nicht schlecht.
Ja, läuft.
Respekt. Ja, das ist unsere Ergänzung hier. Ich hab den Vornamen, du hast den Nachnamen, und so können wir mal ein Quiz mitmachen.
Ja.
Tag Team.
Super.
Okay, ja.
Also 7 Punkte, ja.
7 für Blond. Also wahrscheinlich einer der wenigen, die weder ganz unten sind noch ganz oben, sondern sich eher irgendwie bei einer 7 einpendeln. Aber schon sehenswert.
Ja, fand ich auch.
Für Leute von herausfordernden Stoffen. Aber ich kann auch verstehen, dass manche den irgendwie zerreißen oder dass manche sagen, was soll das? Das ist halt schwere Kost. Und man muss sich davon lösen, dass ein Biopic ist, ein klassisches.
Total.
Ja. Und als drittes habe ich mich noch entschieden, mir Navalny anzugucken, weil das ja mein Tipp war für die Oscars und weil das ja ein Favorit war auch. Und da habe ich gesagt, okay, zumindest die dann wirklich wahrscheinlich den Oscar kriegen werden, die sollte ich mir schon reinziehen.
Ja.
Und deswegen habe ich mir die Doku nochmal angeguckt, die Delphi ja rezensiert hat. Du hast die nachgeguckt und ich habe ihn jetzt auch gesehen. Und ich bin hier bei 8 Punkten. Also ich fand es echt unterhaltsam. Ich fand, der Typ ist super charismatisch und ist absoluter Filmstoff. Also das ist so ein Ding.
Ja, das wird verfilmt, ey.
Also es muss verfilmt werden.
Weil die Familie halt auch so geil ist.
Eben, ja. Und ich habe das auch nur so am Rand mitbekommen, weißt du, den Nachrichten und so. Und dachte so, alter Falter. Und jetzt habe ich mal so die ganzen Hintergründe dazu mitgekriegt und was da letztendlich passiert ist und wie Putin da irgendwie mit seinen Assassins da agiert.
Vor allem wie dämlich, dass er diesen Stoff verwendet, ne? Aber es ist halt wirklich Filmstoff.
Ja, Und besonders dämlich war ja wohl dieser Typ, den die auf die Blöde angerufen haben und dann dieses Telefonat, Alter.
Ja, aber der war ja nicht blöd, der hat ja auch da nur versucht, alles richtig zu machen.
Ja, ja, gut, klar.
Aber der arme
hat
Hund.
Hat sich dann verstrickt, ja.
Alter, der arme Hund. Ist ein und geiler Moment, danach. Ne? Wie die, ja, ja, ups.
Alter. Also super interessant. Und Dennis und Dave haben ja, glaube ich, auch kritisiert, dass so ein bisschen so seine privaten Seiten gezeigt werden, wie die halt mal diesen Esel gefüttert haben und er halt dieses kleine Zwergpferd und so. Aber das sorgt halt dafür, dass du den Typen so ein bisschen kennenlernst, so hinter den Kulissen. Find und halt auch, nicht nur ja. die politische Seite, sondern halt auch die private. Mhm. Und wie du sagst, ein charismatischer Typ.
Ja. Hat er aber sehr auf dem Schirm, ne?
Hat er auf dem Schirm, ja.
Das nutzt er ganz geil.
Aber schon ein krasser Move. Also schon ein Boss-Move, dass er sagt, so ist mein Land so. Also Alter, ey, was soll das? Weil wo Dave das erzählt hat, habe ich mich halt auch gefragt, so, warum denn? Warum will der denn da zurück und so? Das ist ja voll Suizid und so. Aber wenn du dann den Film siehst, dann verstehst du es.
Es erklärt sich. Ich glaube trotzdem immer noch, dass er wahrscheinlich mehr hätte reißen können, wenn er es nicht gemacht hätte.
Ja.
Aber so mit seiner Überzeugung ist das natürlich echt nachvollziehbar.
Klar. Und er schlägt, also er holt dann natürlich die Leute auf seine Seite, die sagen, du bist ein Feigling, der verschanzt sich im Ausland.
Ja, weißt ja klar.
Auch wenn er da was erreichen konnte, aber so sagen die Leute, ja, ist von ganzem Herzen, ist ein russisches Original.
Und also sitzt jetzt einfach im Knast seit Ewigkeit.
Jetzt sitzt er im Knast, ja. 8 Punkte von mir.
Na geil.
Bin froh, den noch gesehen zu haben. Cool. Ja, haben wir noch ein paar Worte verloren über die Oscar-Filme, die nicht im Oscar-Special von uns zumindest rezensiert worden sind. Und dann haben wir natürlich auch noch ein kleines Tippspiel ins Leben gerufen.
Oh ja.
Für unsere Supporter bei Patreon und Steady. Mhm. Und einige haben sich eingefunden und haben da ihre Tipps eingereicht und abgegeben bis zur Oscar-Verleihung.
Ja, danke dafür.
Danke dafür. Und wir haben euch versprochen, der Beste kriegt eine Banausen-Rezension. Und dann haben wir gesagt, alle, egal wie viele das sind, die uns schlagen, die besser sind als der Beste von uns dreien, darf sich für 20 Euro irgendwie ein Amazon-Paket aussuchen. Und es war sehr spannend, weil wir dachten, wir müssen unseren Supporter-Pod komplett leer machen.
Ja.
Weil wir lagen eine ganze Weile auf jeden Fall komplett hinten. Und dann dachte ich so, oh, wenn wir uns da mal nicht aus dem Fenster gelehnt haben.
Ja.
Aber dann gab es quasi irgendwie ein Happy End für beide Seiten.
Mhm.
Erzähl mal, wie ist es ausgegangen? Wen dürfen wir gratulieren?
Wir dürfen Adrian und Lukas gratulieren.
Herzlichen Glückwunsch.
Die haben es beide auf 18 Richtige geschafft.
Adrian und Lukas, 18 Richtige, das auf jeden Fall eine sehr ordentliche Zahl und eine ordentliche Leistung.
Mhm.
Damit habt ihr Dave und mich geschlagen, aber nicht den Lee.
Ja, ich habe auch gerade noch 18 geholt. Ja.
Ja, Lee hat irgendwie auch auf die letzten Meter noch diese 18 voll gemacht. Insofern für euch keine Amazon-Gutscheine, aber beide haben sich eine Rezension verdient. Wir fanden es albern, das dann auszulosen, wer die Rezension kriegt, haben gesagt, komm, die kriegen beide eine.
Ja.
Dürft ihr euch zusätzlich zu euren Paketen dürft ihr euch definitiv einen Filmwunsch äußern, den Lee und ich uns angucken werden und irgendwann mal in diesem Podcast rezensieren. Glückwunsch dazu. Also 18 Punkte ist schon sehr ordentlich.
Hm. Ja, und war wie erhofft ein spannendes Ding.
Ja, da waren viele oben mit dabei. Also auch mit 17, 16 Punkten sind da eine Menge gelandet. Also.
Total, ja. Daniel hat 17.
Sehr gut.
Kirschert hat 16.
Hm.
Dennis auch. Also
ordentliche Quote.
Auf jeden Fall.
Also
nur Dave, der...
Dave ist Schlusslicht von allen.
Es sind sowieso, guck mal, es sind nur zwei Leute einstellig. Das sind Dave und Adam Bomb.
Ja, zwei Leute einstimmig. Adam Bomb hat schon vor der Oscar-Verleihung gesagt, gut, wäre schlauer gewesen, wenn er unser Podcast gehört hätte, bevor er die Tipps abgibt. Und Dave ist ja komplett nach Bauchgefühl gegangen.
Ja.
Also hat er gesagt, dass er wirklich nur tippt, was er sich wünscht. Und das natürlich für den Ausgang kann das nicht gut enden.
Nee.
Unsere Isa war letztes Jahr noch, wo wir das öffentlich gemacht haben. Also da durften auch die Leute, die nicht irgendwie bei Patreon und Steady Supporter waren, durften da mitmachen.
Mhm.
Da hat sie es auf den dritten geschafft, irgendwie von 50 Leuten, glaube ich, die da mitgemacht haben. Diesmal mit 14 Punkten auch noch gut dabei. Punktgleich mit mir. Aber letztendlich nur Mittelfeld, so wenn man sieht, wer da oben noch dabei ist. Aber 18. Lukas und Adrian, Respekt.
Ja.
Und freut mich für Adrian, weil wir am Lostopf immer an ihm vorbeigezogen haben bisher. Jetzt kriegt er eine Rezension seiner Jetzt. Wahl. Insofern hat er so ein bisschen Genugtuung. Also,
ja, sehr schön.
Good job.
Ja.
Hat Spaß gemacht. Und danke euch nochmal für die zahlreiche Teilnahme.
Ja, total.
Fanden wir cool.
Das ist echt cool. Und ich finde es ja auch cool, dass eigentlich in den Kategorien, wo es auf der Kippe stand, ist es dann auch in den meisten Fällen eben der andere geworden, den ich vermutet habe. Also
ja.
Das war echt, bei einigen war es wirklich knapp.
Ja, das war zwischen uns auch interessant, weil wir oft auch verschiedene hatten bei diesen 50-50-Kategorien, weißt du? Und da hast du halt instinktiv mal wieder die richtigen immer meistens gehabt. Also Respekt.
Naja, es ist trotzdem, ich glaube, für meine Verhältnisse habe ich nicht so gut abgeschnitten. Also jetzt verglichen mit den Vorjahren.
Ja, kann sein. Ali bleibt ungeschlagen, was mich angeht.
Tja.
Krasser Typ. Lisa zu mir.
Don't waste my time.
Nailed it. Ja, auch da drücke ich dir die Daumen, dass das mal anders wird.
Aber vielleicht jetzt beim Punkteraten.
Ja, meinst du?
Ja.
Okay.
Kann ich mal da wenigstens einen Sieg einfahren? Mhm. Ich gebe alles. Deswegen, ich höre dir zu und kannst jetzt in die Rezension übergehen.
Ja, wir haben heute jeder zwei eigene Projekte und einen gemeinsamen Film, einen Auftragsfilm. Okay, ich steige mit einer Serie ein, wo ich echt nicht fassen konnte, dass die an mir vorbeigegangen ist. Ich habe erst mitbekommen, dass es die gibt, weil die jetzt nach langer Pause eine neue Staffel produziert haben. Mhm. Und dann habe ich eben gesehen, dass es die seit 2009 gibt, die Serie. Damals haben die zwei Staffeln gemacht, dann wurde das gecancelt und jetzt wieder aufgenommen.
Okay, und dann bei einem anderen Sender wahrscheinlich dann wieder ein Heim gefunden, oder?
Nee.
Schon da, wo sie angefangen hat?
Ja.
Ist ja ungewöhnlich, weil normalerweise werden die ja gecancelt und dann werden die irgendwo wieder, kriegen die ein neues Heim.
Ja, aber ich glaube, das hat auch viel mit den beteiligten Leuten zu tun. Das habe ich leider nicht rausfinden können, was da genau passiert ist, warum das zwischendurch gecancelt wurde. Mhm. Eigentlich finde ich es ein grandioses Konzept. Die Serie heißt Party Down.
Party was?
Party Down.
Down, okay.
Ja. Sagt dir nichts offenbar.
Nee, sagt mir gar nichts.
Okay. Ist eine Comedy-Serie. Staffel 1 und 2 umfassen jeweils 10 Episoden und die dritte läuft jetzt eben gerade. Mhm. Creator des Ganzen, John Anborn, Dan Etheridge und Paul Rudd und Rob Thomas. Die kennen sich alle von Veronica Mars.
Veronica Mars, okay.
Ja, weil Rob Thomas war Creator von Veronica Mars, John Anborn und Dan Etheridge waren Autoren und Produzenten dabei und Paul Rudd war ja auch mal bei Veronica Mars. Mhm. Und die haben das Konzept für die Serie zusammengeklöppelt und das ist eigentlich ein total simples Ding oder es ist, finde ich, so naheliegend, weil es geht um eine Gruppe von Menschen, die alle in der Schauspielbranche oder in der Filmbranche arbeiten oder beziehungsweise Ambitionen in die Richtung haben, da aber eben keine oder nur sehr wenig Jobs haben und deswegen als Caterer arbeiten.
Oh, okay.
Das heißt, Party Down ist die Catering-Firma. Und es geht um die Belegschaft von denen. Also ist auch hier wieder im Grunde eine Workplace-Comedy. Mhm. Ja. Der Schichtleiter von dieser Firma, beziehungsweise der Chef des Laden, also dem gehört die Firma, das ist Ron Donald und der wird von Ken Marino gespielt.
Ken Marino, natürlich.
Ja.
Darf in keiner Comedy-Serie oder einem Comedy-Film fehlen.
Ja, das ist so eine geile Rolle für den. Herrlich. Ja, deswegen, also wir haben hier sowieso auch bei den Regisseuren, das sind 9 Regisseuren, haben die ganzen Folgen gemacht, dabei unter anderem Fred Savage, aber eben auch David Wayne und Ken Marino, die ja alle aus diesem The State-Umfeld kommen. Mhm. 6 Autoren haben das Ganze geschrieben und der Cast ist super krass. Also allein schon der Hauptcast ist ordentlich und dann hast du aber halt in jeder Folge irgendwelche krassen Gaststars.
Okay.
Weil halt das Konzept ist so, dass die eben in jeder Folge auf einer anderen Party gerade das Catering machen. Und das sind mitunter halt total absurde Veranstaltungen.
Und die spielen sich dann selber, oder? Die Gaststars, oder?
Nee.
Ach so, das nicht. Also ich habe mir jetzt extras vorgestellt, dass man zum Beispiel fiktive Charaktere hat im Hauptcast und dann begegnen die irgendwie.
Nee, also es gibt Steve Guttenberg spielt sich zum Beispiel mal selbst.
Okay. Haben sie den wieder rausgekrabbelt.
Ja, Mann. Ja, da gibt's dann. Es sollte eigentlich eine Geburtstagsparty für ihn werden und er hat dann aber vergessen, dass er die organisiert hat. Mhm. Und dann feiern sie trotzdem. Ja, aber eben so hast du halt in jeder Folge eben irgendwelche Leute, die dann im Zentrum stehen, weil es ihre Party ist oder weil die auf dieser Party zu tun haben. Hin und wieder verändert sich auch die Belegschaft, also über die Staffeln sowieso. Aber im Kern haben wir eben erstmal Ken Marino, der halt der Chef von dem Laden ist und deswegen auch immer dem Team Ansagen macht. Aber das ist natürlich schon Teil des Konzepts, dass die halt alle überhaupt keinen Bock auf ihren Job haben. Mhm. Parallel dann immer irgendwelche Szenen lesen und vorbereiten, weil sie am nächsten Tag ihren Casting haben oder halt sonst was machen. Aber halt, ja, dass sie wirklich den ganzen Job wirklich nur mit so einer halben Arschbacke machen.
Okay.
Dabei ist auch Adam Scott, der spielt Henry Pollard. Und der ist so das Paradebeispiel, weil der hatte Jahre zuvor einen recht großen Erfolg, weil er in einem Werbespot mitgespielt hat. Das war so eine Nationwide-Kampagne von einem Bier. Und da hatte er so ein Catchphrase, wo er reinkommt und sagt, "Are we having fun yet?" Und jetzt ist er halt, das hat seine Karriere auch gleichzeitig gekillt, weil überall, wo er reinkommt, dann im Casting heißt, ach, der Are We Having Fun Yet Guy.
Okay.
Und so ist das halt nichts mehr geworden mit seiner Karriere und deswegen ist er da im Catering gestrandet. Und das Problem ist aber halt auch, dass auf sämtlichen Partys erkennen ihn die Leute. Früher oder später heißt dann, ey, du bist doch der Are We Having Fun Yet Typ. Und er dann versucht halt oftmals das so, nee, das höre ich oft so, das bin ich nicht.
So die Technik hier von Absolute Giganten.
Ja. Ja, wobei, der arbeitet ja schon noch.
Arbeitet dann auch, ja?
Ja, klar.
Für mich ist er immer Technik.
Echt?
Ich habe ihn ja schon ab und zu Film gesehen, aber ich denke dann immer so, krass, ist doch Technik.
Also Antoine Monot Junior, der ist, meine ich, sogar immer noch auch bei Ein Fall für zwei eine der Hauptrollen. Und doch, der ist ganz gut im Business.
Das beschäftigt, ja gut, das bekomme ich einfach nicht mit.
Ja, jetzt haben wir hier im Hauptcast noch Martin Starr. Den kennen wir aus Silicon Valley. Und der spielt hier einen relativ ähnlichen Typ. Ist also eher einer von der düsteren Sorte, tendenziell wenig am Lachen und so ein bisschen grumpy. Ist aber nicht Schauspieler, sondern Autor. Und aber so ein ganz realer Science-Fiction-Autor. Der dann auch immer schwer genervt ist, wenn Leute ankommen und sagen, Science-Fiction, ach so, ja, ich finde es auch cool, wenn da so Drachen und Zauberer sind. Und er so, hey, das ist Fantasy. Er ist hard Sci-Fi, okay? Ist also natürlich auch recht nerdy unterwegs. Dann haben wir Ryan Hansen. Der hat auch, ich weiß nicht, ob der den Namen was sagt, du kennst die Fresse garantiert. Der hat 93 Credits, auch bei Veronica Mars mitgespielt, aber war auch bei G.I. Joe und solchen Sachen. Also der hat schon wirklich eine ganze Menge gemacht. Der spielt hier halt so den Gutaussehenden in der Truppe, der schon den einen oder anderen Erfolg auch hatte, aber halt trotzdem noch parallel eben kellnert und sich permanent halt auch auf irgendeine Rolle vorbereitet. Und dann kommt er immer an zu Henry und sagt so, hier, ich hab morgen ein Casting und das soll irgendwie so im Shakespeare-Stil sein. Das Problem ist, ich kenne Shakespeare nicht, erklär mir mal Shakespeare. So.
Okay.
Ja, der ist also nicht gerade der Hellste. Und dann gibt's aber auch so eine Schauspielveteranin hier im Catering-Cast und die wird von Jane Lynch gespielt. Und die ist natürlich immer ein Highlight. Alter.
Ja, die ist immer cool.
Das ist so grandios, weil die ist dann die war immer so ganz kurz davor, es zu schaffen. Und dann ist aber halt immer irgendwie was dazwischen gekommen. Und deswegen hat die halt tausend und eine Geschichten, die sie dann immer ihren Kollegen erzählt und meint so, ja, damals, als ich bei Cannonball Run in der Endrunde war, ist das und das passiert und so. Und die hat dann da immer ziemlich geile Geschichten parat. Die wird dann in der zweiten Staffel, weil ihre Figur heiratet dann reich und so, da gibt's eine Entwicklung. Und die wird dann irgendwann von Megan Mullally ersetzt. Also beim Catering. Und Lizzie Kaplan ist auch von Anfang an dabei.
Oh, wie cool. Die mag ich.
Die ist dann da auch so eine Art Love Interest für die Figur von Adam Scott. Ja, und eben die Belegschaft verändert sich im Verlauf. So als Köchin kommt dann irgendwann Zoe Shaw dazu. Jennifer Coolidge ist mal mit in der Belegschaft. Dann gibt's noch so ein anderes Catering-Team, mit dem sie hin und wieder auf Partys zusammen agieren müssen. Da wird die Chefin von Kristen Bell gespielt. Ja, Veronica Mars.
Veronica Mars herself.
Ja. J.K. Simmons spielt so einen Filmproduzenten, der halt ein übler Wichser ist. Der ist dann auch in zwei, drei Folgen dabei. Ken Jeong ist mal dabei. Jennifer Garner spielt über mehrere Folgen mit. James Marsden.
Alter.
Jolo Trulio natürlich auch hier aus dem The State-Umfeld. Steve Guttenberg habe ich schon erwähnt. Josh Gad, Patrick Duffy. Also das Line-Up ist super krass. So, du hast wirklich in sämtlichen Folgen früher oder später irgendeinen A-Lister.
Patrick Duffy von Dallas? Dann
ja, Mann.
Wirklich, der Patrick Duffy.
Ja. Der spielt so einen verzweifelten Ex-Lover von Jane Lynchs Figur. Der kommt dann nämlich auf ihre Hochzeit rein und sagt, stopp. Und weil er halt noch voll, Veto. Sie noch voll liebt und will ein Veto einlegen und sie sagt so, hey, hallo, ich war so auf Drogen damals, das war nichts Ernstes. Und so musst du schon realisieren. Ja, also eben, du hast immer wirklich so ganz viele kleine Gastauftritte. Josh Gad spielt dann auch mal so den Typ von so einer Verbindung, die eben auch eine Party organisieren und er muss dann halt dem Catering dauernd irgendwelche Ansagen machen. Ja, und das ist natürlich...
Alter, wie gut ist der bitte als Coppola?
Josh Gad?
Ja, um jetzt mal ein bisschen vorzustellen.
Du verwechselst den gerade.
Ist nicht Josh Gad?
Nein, das ist hier Dan...
Ach, Dan Vogel.
Dan Vogler.
Ja, das ist Dan Vogler. Ich verwechsel die beiden immer.
Aber der ist krass als Coppola, ja, Mann. Ja,
super.
Ja. Perfekte Besetzung. Ich hätte, am Anfang war ich ja so skeptisch, ne? Ja, aber wenn du den siehst, Alter, ist perfekt.
Wahnsinn.
Ja.
Die beiden verwechsel ich gerne.
Mhm. Nee, das ist Olaf.
Stimmt, stimmt.
Ja, und das ist eben mit einer Episodenlänge von 30 Minuten natürlich wahnsinnig kurzweilig und macht Spaß. Das ist halt ein grandioses Konzept. Erst recht, wenn man das halt irgendwie kennt, weil ich meine, hier in Berlin ja auch. Also ist ja der Running Gag, wenn es heißt, du bist Schauspieler, cool, in welcher Bar arbeitest du? Weil es halt einfach, du triffst immer auf Schauspieler in der Gastro. Logisch, weil es halt ein Job ist, den du einigermaßen flexibel nebenher machen kannst.
Genau, wo du verschiedene Schichten hast, wo man was tauschen kann.
Kannst dann halt mal kurz einspringen, sonst was. Das ist ja auch immer Thema, dass die dann zwischendurch kriegen sie einen Anruf und Ken Marino halt immer so, ich habe euch gesagt, keine Telefon und so. Das ist halt auch, die nehmen den halt auch null ernst als Chef. Mhm. Das ist herrlich. Und er ist dann halt wirklich, der kackt auch ziemlich ab im Verlauf der Serie, so wohnt dann irgendwann in seinem Van und also ist halt läuft halt alles nicht so geil mit Party Down. Ah ja, aber das ist echt eine lustige Serie, Alter.
Klingt voll gut.
Musst du dir angucken. Ist im Original von Stars, deswegen hierzulande auf Amazon zu finden, beziehungsweise auf einem der Spaten-Dinger, muss man also kaufen, aber lohnt sich.
Wie kommt jetzt dieser 10-Jahre-Sprung? Also werden auch wirklich wird dieser Abstand dann erklärt?
Ja, ja, total.
Und insofern sind die wahrscheinlich nicht da, wo die dann am Ende der zweiten Staffel waren.
Nicht alle, beziehungsweise manche halt wieder.
Okay.
Wie es halt die Branche so mitbringt, ne? So ist halt
okay, also die tun nicht so, als wären jetzt einfach nur irgendwie ein Jahr vergangen und setzen da an, sondern das ist schon, man sieht schon, dass die gealtert sind, dass da was passiert ist.
Naja, total.
Okay. Interesting.
Ja, ist wirklich ein ganz geiles Konzept.
Klingt gut.
Und die hatten wohl schon Anfang der 2000er die Idee, das zu machen. Mhm. Damals sollte noch Paul Rudd Henry spielen. Und dann hatten auch Steve Carell geplant für eine durchgehende Rolle hier, Ron. Mhm. Jane Lynch war auch schon dabei und dann haben die aber mit den Sendern verhandelt. Dabei ging das in die Brüche und nachdem dann Veronica Mars gecancelt wurde, haben sie das Ding wieder aufgegriffen. Und dann kam es erst zustande.
Okay.
Ja.
Warum und dann, wurde die eingestellt damals? Weißt du das?
Nee. Und das war lange Zeit in der Schwebe. Und in der Zeit hat sich dann Adam Scott, musste der sich auch entscheiden, so warte ich jetzt auf eine Ansage hier, ob das Ding verlängert wird, weil er hatte das Angebot für Parks and Recreation und hat dann Parks and Recreation angenommen. Natürlich auch insofern ganz witzig, weil da hat er ja dann mit dem Mann von Megan Mullally zusammengearbeitet, die ja hier dabei ist. Ja, und also ich meine, Rob Thomas, also der Creator, der meinte auch, wir hätten die Show auch ohne Adam Scott weitergemacht, aber es wurde dann gecancelt. Insofern Win-Win.
Mhm. Ja. Nice.
Ja, Party Down. Werde ich auf jeden Fall auch weitergucken. Also das, ich hoffe sehr, dass das weitergeht. Das ist wirklich unterhaltsam.
Ist noch nicht ganz raus, ob da noch eine vierte Staffel.
Nee, das weiß ich noch nicht, weil eben die dritte jetzt gerade erst angefangen hat.
Ja, insofern muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Aber ist doch cool, dann ist da vielleicht Potenzial, dass die noch weitergeht.
Mhm.
Barry hört ja leider auf nach der vierten Staffel.
Ach ja?
Ja, ist die letzte leider. Ist jetzt offiziell.
Mann, Alter, die HBO-Serien, was ist denn da los? Succession ist jetzt mit der vierten auch vorbei?
Ja, ist auch die letzte.
Da müssen sie auch ordentlich was nachliefern.
Stimmt. Da wird es ein paar Lücken geben.
Ja, ja, aber also musst du auf jeden Fall auch mal reingucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass dir das auch gefällt.
Finde ich super interessant, also reizt mich. Klar, magst du es natürlich auch wegen dem Schauspielerthema, weißt du, weil der natürlich...
Ja, das hilft immer, logisch.
Ist ja immer ein Ding, was dich reizt, so wenn das auch noch so... branchenintern läuft, aber für mich klingt das auch super.
Na ja, cool. Dann mal die Zahlen. Mhm. 8,2 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 78 mit einem User-Score von 9,5.
Wow.
Sehr euphorisch alles. Und jetzt habe ich mir mal für die erste Staffel die Rotten Tomatoes-Zahlen rausgeschrieben. Da ist die Kritik bei 8,5 im Schnitt. Das sind 87% Empfehlung. Publikum bei 4,3 von 5. Das sind halt 96%. Und ja, auf Letterboxd gibt's hier natürlich nicht. So, jetzt darfst du raten. Das kam wahrscheinlich durch. Er hadert.
8,5.
Ja, fast.
Ach Mann, ey. Was soll denn das?
Ich bin sogar bei 9.
An den neuen.
Aber das ist wahrscheinlich recht gut gemeint. Kann mir vorstellen, dass da der Rest der Welt eher nicht ist. Aber okay. Ja, ich mag es sehr.
Ja, ist ja ein bisschen subjektiv.
Total. Party down.
Alright.
Ken Marino ist so eine Eins. Aber das sind wirklich, die sind alle sensationell in ihren Rollen hier. Ey, Jane Lynch, Alter, die gehört auch einfach zu den lustigsten Frauen ever, finde ich.
Ja, ja, ist die super. Die sind auch alle so, also alle, die du aufgezählt hast, sind auch so komplett uneitel in ihren Charakteren, die sie sonst immer spielen. So. Also Ken Marino und Bad Milo mit der Arschgebot. Ich meine, spätestens da ist alles gesagt, so von wegen, dass es sich für dich zu schade ist. Und Jane Lynch sowieso.
Ja. Ken Marino, der kann halt auch diesen Loser echt geil.
Ja, aber kann also, auch so einen gelackten Erfolgstypen kann er auch spielen. Also da gab es ja auch so ein paar Rollen, wo er, ich gehe jetzt mal in den Yachtclub und so gespielt hat. Also so eine Charaktere. Oder ich habe jetzt hier eine Mitgliedschaft im Golfclub und so, ich habe jetzt keine Zeit für dich.
Bei Black Monday spielt er ja eine Doppelrolle.
Spielt
er sich und seinen Zwillingsbruder und das sind so Leland Brothers mäßig. Also da sollen die darstellen. Das sind also super reiche Business-Milliardäre, die dann halt immer irgendwelche kurzen Ansagen machen und das ist auch das komplette Gegenteil von der Figur hier. Also ich weiß, was du meinst, er kann diesen gelackten Typen, kann er auch, ja.
Ja, absolut. Alright.
So, jetzt.
Werde ich jetzt mal machen und ich habe hier noch ein Los rumzuliegen. Mhm. Nämlich zusätzlich zu unserem Supporter-Special habe ich ja noch mit vollem Mund oder großkotzig, wie ich bin, habe ich ja noch zwei Lose gezogen und das ist jetzt das zweite Los, was ich jetzt hier erfülle und mache unser Kumpel Erik glücklich. Der hat sich nämlich für unsere Sonderlosziehung Cockneys vs. Zombies gewünscht.
Ach ja.
Und den habe ich mir jetzt angeguckt aus dem Jahr 2012.
Aber jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja.
Weil den wollte ich auch irgendwann sehen.
Wolltest du auch irgendwann sehen? Liegt das auch an der deutschen Beteiligung oder weißt du es gar nicht?
Das wusste ich gar nicht.
Das ist ein deutscher Macher. Die Idee ist von ihm, das Drehbuch stammt von ihm und die Regie ist von ihm, nämlich Matthias Höhne.
Okay.
Der steckt dahinter. Und ich habe ein Interview von ihm angeguckt, wo er halt gesagt hat, dass es unmöglich ist, so einen Film in Deutschland zu realisieren, weil du kriegst keine Filmförderung, du kriegst gar nichts. Und da hat er sein Glück in England probiert und da hat er dann dieses Projekt stemmen können mit englischen Schauspielern, mit der englischen Förderung. Und da hat er dann tatsächlich die Finanzen für zusammenbekommen, um einen Zombie-Film zu drehen.
Da kam ja wahrscheinlich dann auch das Cockney dazu oder gab es das schon, als er das Ding noch in Deutschland machen wollte?
Ich gehe mal davon aus, dass da das Cockney wahrscheinlich dazu kam. Davor wäre es vielleicht Almatz gegen Zombies gewesen oder weiß nicht, wie er es dann genannt hätte.
Schwäbisch versus Zombies, ja.
Genau, die Schwaben versus die Zombies. Das Drehbuch stammt von jemandem, der ein sehr exzellentes Drehbuch schon mal zu Papier gebracht hat. Und zwar das Drehbuch von Severance. Das ist James Moran. Und der hat Severance geschrieben damals, den ich ja sehr geil finde. Habe ich hier schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass das ein Horrorfilm ist, der mit diesen gängigen Klischees spielt, aber sie mega intelligent umschifft. Mhm. Und den haben wir auch noch im Lostopf rumzuschwirren. Insofern bin ich gespannt, wenn der gezogen wird, dann würde ich den schon sehr ans Herz legen. Und der hat auch das Drehbuch zu Cockneys vs. Zombies zusammen mit besagten Matthias Höhne geschrieben. Mhm. Und ich erzähle mal kurz, worum es geht. Also der Titel des Programms ist eine Zombie-Splatter-Comedy aus England. Und am Anfang sehen wir Bauarbeiter, die bei ihren Arbeiten da irgendwo mitten in der Stadt in London eine Gruft freilegen. Mhm. Die sehen halt einen Stein, einen uralten, und dann legen die halt die Gruft frei, gehen da rein und befreien dann Untote in dieser Gruft. Da noch so ein Skelettform, die dann irgendwie beim Biss dieser Bauarbeiter ein Virus verbreiten, das sich dann ausbreitet und jeder, der gebissen wird, wird dann praktisch zum Untoten, zum Zombies. Also die ersten Zombies, die durch die Stadt laufen, sind logischerweise die Leute, die da auf dem Bau gearbeitet haben. Mhm.
Das ist ein sehr klassischer Einstieg.
Sehr klassischer Einstieg und dann haben wir so zwei Gruppen an Charakteren aus zwei verschiedenen Schauplätzen, die man dann verknüpfen wird im Laufe des Films. Mhm. Das sind einmal so ein paar Loser, die planen einen Banküberfall. Und für diesen Banküberfall rekrutieren die so ziemlich den aggressivsten, krankesten Typen, den die finden können, nämlich Metal Mickey. Das ist so ein Schwarzer, bis beide Zähne immer bewaffnet, so rennt immer mit Knarren durch die Gegend und ist super aggressiv.
So ein schöner Name.
Ja. Und in der Nähe der Baustelle ist ein Seniorenheim. Und einer von diesen Rentnern in diesem Seniorenheim ist der Großvater von einem der Bankräuber. Mhm. Und das Altersheim soll abgerissen werden.
Okay.
Es sei denn, das Altersheim kriegt irgendwo eine Finanzspritze, kriegt genug Kohle, um das Altersheim halt wieder aufrechtzuerhalten. Und dann kann es weitergehen. Mhm. Und das ist auch das ursprüngliche Motiv dieses Bankraubs. Weil die Jungs wollen ihren Großvater unterstützen und wollen mit dem Geld natürlich das Altersheim retten.
Das mal selbstlos.
Das ist der Plan. Und jetzt haben wir diese Truppe in diesem Altersheim. die mit einer Zombie-Epidemie zu kämpfen haben, weil auf einmal so gucken die aus dem Fenster so, weißt du, von ihrer Terrasse da irgendwie schön mit ihrem Rollator und dann kommen die ersten Zombies um die Ecke. Und unsere Jungs werden beim Banküberfall ebenfalls von dieser Zombie-Epidemie überrascht und dann geht's darum, dass die diese beiden Schauplätze irgendwie aufeinandertreffen und zueinander finden, während die immer wieder von links und rechts angegriffen werden.
Okay, jetzt gleich mal die wichtigste Frage. Mit was für Zombies haben wir es hier zu tun? Also sind die klassisch, also
ja,
auch in so einem Rentnertempo unterwegs?
Ja, auf jeden Fall. Die sind im Rentnertempo unterwegs, damit wird auch gespielt. Und das ist eine der lustigen Szenen. Also er hat ein paar lustige Einfälle. Mhm. Du hast nämlich, was du gerade erwähnt hast, die Geschwindigkeit der Zombies wird thematisiert.
Okay.
Indem die erstmal natürlich wegrennen und sich dann umdrehen und dann merken, wie lahm eigentlich diese Untoten sind.
Mhm.
Und dann auch noch mit den Zombies so spielen und die verarschen und sagen so, jetzt leg mal einen Zahn zu und so weiter. Was ist denn das so? Der ist ja morgen hier, so, weißt du? Also so, damit wird gespielt. Das ist jetzt nicht diese 28 Days Geschwindigkeit von diesen Zombies, die halt irgendwie so ein Hausflur hochrennen und mit voller Geschwindigkeit.
Mhm.
Und das ist nicht der einzige lustige Einfall. Also es sind immer wieder so witzige Momente. Du hast in einem Moment, hast halt einen Zombie, der sich so im Unterarm von dem einen verfängt und er ballert ihm halt so den Kopf weg. Und der Unterkiefer und die komplette untere Gesichtshälfte bleibt aber an seinem Arm hängen. Und zwar eine ganze Weile. Du siehst dann praktisch diesen weggeschossenen Körper, Kopf hast du nicht mehr, aber der Unterkiefer und so ein Stück von der Haut hast du halt immer noch in diesem Arm hängen von diesem Typen, als er sich noch weiter irgendwie durchkämpft.
Okay.
Das ist schon ein ganz witziger Moment. Also das ist natürlich alles eine leichte Tonalität. Erinnerung an Shaun of the Dead werden natürlich zwangsläufig wach, aber der ist hier um einiges billiger. Die Spezialeffekte sind von mäßig bis okay, sage ich mal. Also da ist definitiv Raum nach oben.
Das ist natürlich für so einen Film ein bisschen schade.
Das ist definitiv schade. Und du hast ein paar bekannte Gesichter. Also in der Bank, eine der Bankangestellten wird gespielt von Georgia King. Das ist die Blondine in Vice Principals.
Oh Gott.
Die sich hier unser Hauptcharakter verliebt. Und Danny McBride. Und im Altersheim hast du tatsächlich noch zwei Hochkaräter. Da spielt einmal Alan Ford mit, das ist der alte Snatch, der auch die Boxkämpfe organisiert und so. Den haben wir definitiv, so einen britischen Film hat man den schon gesehen.
Mhm.
Und dann an seiner Seite hat man noch Honor Blackman, eine der prominentesten Bond-Girls aller Zeiten, nämlich Pussy Galore. Ach. Mittlerweile auch verstorben, das war ihre letzte Filmrolle. Und die ist ein paar Jahre später, ist die dann auch gestorben im hohen Alter, die war ja auch schon über 90. Und Alan Ford und Honor Blackman spielen dann zwei Ansässige von diesem Seniorenheim und setzen sich da auch das ein oder Mal durch Zombies durch. Ist auch ein lustiger letzter Credit für so eine.
Ja, ziemlich geil.
Für so eine Dame. Ja. Was ich hier mag, ist der Indie-Soundtrack. Du hast so Songs von Kaiser Chiefs und The Automatic, The Heavy und so. Also so gute Bands auf jeden Fall, die hier für den Soundtrack sorgen.
Mhm.
Und die haben damals in London diese Zombie-Statisten, die hier gesucht wurden, per Zeitungsanzeige und Bewerbungsvideos in London halt irgendwie gesucht, die man dann einschicken musste. Und so wurden die dann gefunden. Also es waren jetzt nicht irgendwelche Leute von Schauspielagenturen, sondern da ist man erstmal suchen gegangen und hat die dann eine Ausbildung geschickt, wie man sich als Zombie bewegen sollte und so.
Also finde ich aber einen ganz coolen Ansatz, weil gerade bei sowas, das profitiert ja stark davon, wenn da Leute mitmachen, die tierisch Bock drauf haben.
Ja, und das definitiv.
Bei dem Genre hast du natürlich viele Fans, die sich dann freuen, auch als Komparse bei sowas dabei zu sein.
Ja, ist natürlich cool, wenn man sich dann von sich aus bewirbt, dann ist da irgendwas hinter, so, weißt du.
Ja, eben, ja.
Weil du weißt, dass es nicht dein großer filmischer Durchbruch sein wird. Wenn du jetzt auch noch Schauspielschule fragst, da wird keiner sagen, ja, okay, das wird bestimmt die Rolle, die mich jetzt ins in den Star-Room bringt. Aber klar, so hast du natürlich Genre-Fans, die sich da bewerben und Bock haben, damit zu machen.
Mhm.
Hat keine dolle Laufzeit, geht 88 Minuten, also nicht mal irgendwie anderthalb Stunden, ist aus dem Jahr 2012.
Ja, aber das ist ja wahrscheinlich gerade gut, oder? Dass der nicht länger ist?
Also, ja, genau. Es ist zwar einerseits recht kurzweilig, auf der anderen Seite ist er auch ein bisschen billow und ein bisschen lahm. Also ist jetzt definitiv nicht ein riesenkrasser Vertreter seines Genres. Ist ein netter Zombie-Beitrag, aber doll war es nicht. Ich würde es mal so zusammenfassen.
Echt? Das klang jetzt so, als hätte es da Spaß gehabt.
Nee. Also ist mäßig.
Echt?
Ist nicht toll.
Okay.
Er hat ein paar nette Momente, wie gesagt, die ich auch aufgezählt habe. Er hat so witzige Akzente, aber da ist auch viel Leerlauf dazwischen und so. Und halt, Schauspieler sind nicht alle doll. Die Effekte sind nicht doll. Es hat keine doll. Also, solange es so eine Filme wie Shaun of the Dead gibt, werden so eine Filme halt schwer haben. Und deswegen war nett gemeint, aber nicht mehr. Ist kein guter Vertreter des Genres.
Okay, brauche ich mir nicht angucken, ja?
Nee, brauchst du nicht angucken. Also verpasse nichts, wenn du den nicht gesehen hast. Da guck dir lieber hier Scouts vs. Zombies an. Den wir auch im Lostopf haben.
Ja.
Den Atembob reingeworfen haben.
Ja.
Den mochte ich um einiges mehr.
Okay.
Also es gibt so ein paar Zombie-Filme jetzt abseits der ganz großen, die ich ja ganz cool finde. Mhm. Aber der gehört nicht dazu. Also Cognis vs. Zombies kann man sich klemmen. Fand Erik jetzt auch nicht mega. Der hat ihn mit 3 Sternen jetzt irgendwie bei Letterboxd gelockt. Also ist jetzt auch nicht so ein 4,5-Sterne-Film, den er jetzt so als Herzfilm hier reingeschmissen hat.
Okay.
Sondern, weiß nicht, vielleicht dachte er, gefällt uns besser oder wollte wissen, was wir darüber denken. Aber er hat, also so, ist jetzt auch kein Lieblingsfilm von ihm. Das kann ich schon mal hier auch bestätigen. Insofern könnte man fragen, was soll das?
War so schlimm, oder was?
Naja, nicht schlimm, aber wie gesagt, er hat den halt selber nicht. Normalerweise ist es ja so, wenn ich einen Film halt nicht geil finde, gucke ich halt so, okay, und der landet bei denen bei 4,5 Sternen oder bei 5 Sternen bei den Supportern. Oder bei 3,5 oder sowas. Das sind halt so Filme, die selber halt mögen,
ja,
die bei uns aber nicht gut ankommen. Das ist ja legitim. Aber Film, den man selber mittelmäßig findet, so, ich finde ihn jetzt auch mittelmäßig, insofern. Deswegen frage ich mich natürlich ein bisschen nach dem.
Jetzt findest du ihn schon wieder mittelmäßig, jetzt gerade. Okay, ich bin verwirrt.
Wieso?
Na, weil gerade klang das so, als würdest du ihn echt nicht gut finden und jetzt sagst du mittelmäßig.
Ne, nicht doll, habe ich gesagt.
Ja.
Okay. Also ist definitiv, gibt es da bessere.
Mhm.
Aber es ist natürlich ein bisschen Zombie-Action und ein bisschen lustige Momente und ein bisschen selbstironisch. Also dadurch hat er eine gewisse Kurzweiligkeit. Das ist jetzt keine Gurke.
Na. Okay.
Ja?
Na gut.
Punkte. Mhm. IMDb 5,9, Metascore 52, Rotten Tomatoes 5,8. 3,1 gibt es vom Publikum bei Rotten Tomatoes und Letterboxd ist bei einer 2,8.
Na, okay, das ist auch nicht gerade alles super gut. Ich sag 4,5.
Eine 5 ist es noch geworden.
Okay.
Eine 5 für Cognis vs. Zombies, also Durchschnittsware.
Mhm. Alright.
Los abgehakt, Gruß an Erik. Weiter geht's.
Okay, dann komme ich mit meinem nächsten Projekt. Das ist ein Film und es geht wieder um Schauspieler.
Wieder Themenamt.
Mhm. Und jetzt habe ich hier ein bisschen weitergemacht in der Filmografie von Judd Apatow, der für diesen Film Razzie nominiert war.
Okay.
Musste sich Colson Baker und Mads Sand geschlagen geben für Good Morning, aber immerhin eine Razzie-Nominierung. Und das ist wirklich krass, weil dieser Film, Alter, der kriegt so viel Hass ab. Und das wusste ich im Vorfeld. Also das habe ich von vielen Stellen gehört, weil der Film ist aus dem letzten Jahr. Erschien ausgerechnet zum 1. April 2022 auf Netflix und heißt The Bubble.
Oh je.
Siehste? Oh je. Die Vorschusslorbeeren.
Ja.
Du hast also auch schon viel Schlechtes gehört?
Ja, wir haben ja auch eine Bubble passenderweise und da kam nichts Gutes rüber. Ich habe viel Schlechtes gehört, ja. Klang nicht so, als müsste man den jetzt unbedingt gesehen haben.
Ja, siehste, habe ich mich mal gar nicht von abschrecken lassen.
Ja, der Completionist hat wieder zugeschlagen.
Naja, und dann, also ich habe mir dann halt mal durchgelesen, was hier handlungsmäßig geht, unabhängig davon, dass ich eben sowieso mir gerne irgendwann alle Filme von Judd Apatow angeguckt haben möchte.
Mhm.
Und dann dachte ich, dann wollte ich halt echt wissen, warum die das alle so scheiße finden, weil eigentlich klang das auf dem Papier ganz lustig. Oder zumindest so, dass es lustig sein könnte.
Okay.
Ja. Weißt du, worum es geht?
Nee, ich habe irgendwie Schauspieler von einem Greenscreen irgendwie im Kopf, aber so richtig.
Okay, das heißt, also du konntest den Begriff auch nicht mit dem Inhalt des Films irgendwie verknüpfen.
Nee.
Also, The Bubble deswegen, weil zu Beginn der Pandemie mussten sich ja sämtliche Filmproduktionen überlegen, wie produzieren wir jetzt weiter unter den Covid-Bedingungen.
Mhm.
Und da war ja dann relativ schnell ein Konzept, was sich etabliert hatte, dass man eine Bubble kreiert. Ich glaube, Peaky Blinders waren die Ersten, die das gemacht haben.
Mhm.
Heißt, du schottest das komplett ab, kreierst also eine Bubble. Heißt, alle, die reinkommen, bleiben da drin. Wenn sie natürlich werden im Vorfeld getestet, mit Quarantäne im Vorfeld und dann hast du idealerweise eben ein geschlossenes Set, wo keiner rein und rauskommt und
keiner
dadurch
kann
kannst du das Ansteckungsszenario halt auch besser kontrollieren.
Mhm.
So zumindest in der Theorie. Ja, und das habe ich ja auch miterlebt einmal, als es um Blood Red Sky ging.
Mhm.
Und da war ja dann auch, also war ich ja schon zu Stunt- und Maskenproben in Prag. Und das weiß ich noch, ey, das war, ich glaube, 17. März. Jedenfalls hieß es dann, am ersten Tag noch, nachdem wir die Proben hatten, hieß es, hey, irgendwie ist gerade hier Virus und wir wissen nicht, was los ist und es könnte sein, dass die hier morgen das Land dicht machen. Und es war dann auch so. Und dann mussten wir am nächsten Tag halt echt gucken, dass wir schnellstmöglich da rauskommen, weil die ja die Grenzen dicht gemacht haben. Und dann hieß es noch auf dem Weg zurück nach Berlin, hieß es, Produktion wird jetzt mal mindestens einen Monat auf Eis gelegt, weil wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das mit Corona ist und wie wir unter diesen Bedingungen überhaupt weiterdrehen können. Und die Aktion hat mich ja unterm Strich den Job gekostet, weil ich dann schon bei einer anderen Produktion einen Termin hatte und dann fiel der Dreh auf, ausgerechnet auf diesen Termin und dann wurde ich halt umbesetzt, weil ich konnte nicht mehr zum nächsten Termin.
Naja, ärgerlich.
Ja, und das ist aber halt unter anderem auch mit Thema hier, dass eben dieses ganze Drehen unter Corona-Bedingungen halt wahnsinnig viele Probleme mit sich führt. Und das hier ist eine Satire. Das ist wieder mal einer dieser Filme, die halt so die Dinge, die sich in der Branche in Hollywood abspielen, aufs Korn nimmt und das Ganze halt recht selbstironisch aufzieht. Also die Handlung ist die. Warte mal, ich habe noch nicht erzählt, wer das geschrieben hat. Judd Apatow hat es nämlich zusammen mit Pam Brady geschrieben. Und das wusste ich im Vorfeld nicht, aber das spricht auf jeden Fall sehr dafür, weil diese Dame hat unter anderem Team America geschrieben. Und den South Park Film hat sowieso für South Park eine ganze Menge geschrieben. Lady Dynamite stammt von der und Hot Rod hat die geschrieben. Also
wenn du das weißt, ist ja klar, dass ich das reizt. Ja.
Alles Dinge, die ich gut finde. Das wusste ich aber im Vorfeld nicht. So deswegen, also ja, ich hatte auch so meine Vorbehalte, weil ich eben so viel Negatives gehört hatte. Aber jetzt aber die Handlung. Karen Gillan spielt Carol Cobb. Die ist erfolgreiche Schauspielerin, hat bei so einem großen Franchise mitgemacht und das war aber eine problematische, hat bei diesem großen Franchise mitgemacht, wurde dadurch sehr erfolgreich und hat dann bei so einem, sollte wohl so ein Festival werden, hat die eine relativ problematische Rolle angenommen. Das ist eh so witzig, weil ihre Figur, die sie da angenommen hat, ist halb Israeli, halb palästinensisch. Und in dem Film geht es dann auch noch um Aliens und die haben halt irgendwie versucht, diesen Nahostkonflikt in dem Film zu thematisieren. Das ist halt auch schon so herrlich ironisch, dass es völlig Panne ist, weil die zeigen dann einen Ausschnitt aus dem Film. Das ist halt so bescheuert, dass sie diesen Nahostkonflikt mit so einem Alien-Film irgendwie thematisieren wollen. Ja, und diese Rolle, die hat halt so ein bisschen Shitstorm ausgelöst, weil die Kritik halt den Film komplett auseinandergenommen hat. Und das hat sie eben fast ihre Karriere gekostet. Naja. Und jetzt hat sie aber die Chance, diese Karriere wiederzubeleben, weil das Franchise, mit dem sie groß geworden ist, das geht jetzt in den sechsten Teil. diese Filmreihe heißt Cliff Beasts. Und da hat sie eben eine der Hauptrollen gespielt, Dr. Lacey Nightingale. Und jetzt steht der sechste Teil dieser Reihe an, den sie eben unter Pandemiebedingungen drehen wollen. Cliff Beasts 6. Battle for Everest, Memories of a Requiem. So wird der heißen. Und
schnittiger Titel.
Ja, total, oder? Das ist aber eben auch schon dieses Ironische hier, dass sie halt diese Franchises auch irgendwie aufs Korn nehmen. Weil das halt so, es wird natürlich auch oft gesagt, so hey, wir haben jetzt hier eigentlich 5-mal schon den gleichen Film gedreht und der 6. wird sich auch nicht unterscheiden und das ist eh alles völlig sinnfrei, weil es halt so ein Blockbuster ist. Es ist halt so eine Blockbuster-Filmreihe, wo du CGI-Dinosaurier hast, die gegen unsere Helden kämpfen. Die Cliff Beasts eben. Ja, und jetzt soll eben dieser 6. Teil gedreht werden und der Clou daran ist, dass Carol den 5. abgelehnt hatte. Dadurch hat sie halt mit einigen ihrer Co-Stars, die bei der Reihe weiter mitgemacht haben, da gibt's schon so ein bisschen Spannung, weil die ihr das natürlich übel genommen haben, dass die da einfach ausgestiegen ist. So, und jetzt kommt sie für den 6. Teil zurück, lässt sich da eben überreden, obwohl sie da anfänglich halt überhaupt keinen Bock drauf hat. Zumal ihre Situation zu Hause da auch mit ein Thema ist, weil die einen Freund hat, mit dem sie zusammenlebt. Der Freund hat 2 Kinder, die jetzt auch bei ihr mit zu Hause leben. Also noch nicht Stiefkinder, aber halt geht in die Richtung. Naja, und ihr Freund ist aber durch die Pandemie halt völlig depressiv und jetzt hat sie eben Hemmung, den alleine zu Hause zu lassen mit den Kindern. Weil sie jetzt eben für die Dreharbeiten mal mindestens 3 Monate nach England müsste. Das wird dann auch echt zum Problem so, weil er droht ihr dann auch mit Trennung und ja, sie muss sich aber halt committen und ist dann eben dabei. Jetzt ist das halt eine der ersten großen Filmproduktionen, die während der Pandemie gedreht werden soll. Und so werden die ganzen Schauspieler aus diesem Cliff Beasts Franchise in ein schickes Hotel in England gekarrt und müssen da dann erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Und das ist halt auch so geil, wie der Produzent sie überredet, weißt du, und sagt so, hey, das sind schnelle 3 Monate, das wird total lustig und wir sind da alle in England und da in der Bubble und es wird total cool. Und du musst auch nur ganz kurz in 2 Wochen in Quarantäne und dann geht's auch schon los. Und dann werden die natürlich auch erstmal alle in ihrer Quarantäne gezeigt und drehen halt völlig durch, ne, weil die halt die ganze Zeit auf dem Hotelzimmer festhängen. Mhm. Und ich meine, das war witzigerweise bei mir in Prag auch schon so. Wir mussten halt auch vor den Proben und wären dann eben für den nächsten Dreh hätten wir auch nochmal, das war bei mir auch der Grund, warum es nicht geklappt hat, die eben, wir hatten eine Quarantänezeit von, ich glaube, 10 Tagen, mhm, die wir vor dem Dreh im Hotel hätten bleiben müssen. Und in der Zeit hatte ich halt einen anderen Job. Und deswegen konnte ich das Ding nicht
überschnitten, ja.
Ja, und hier müssen die eben 2 Wochen dann erstmal im Hotelzimmer abhängen und da drehen die natürlich auch schon ziemlich durch, weil wir haben es hier natürlich auch mit recht großen Divas zu tun. So, und dann sollen die alle in Quarantäne sein, dann gibt's nach diesen 2 Wochen gibt's dann so eine Willkommensparty für Cast und Crew. Und da geht dann natürlich das große Wiedersehen los und dann sehen wir eben, wie so die Verhältnisse unter den einzelnen Cast-Mitgliedern sind und das ist mitunter schon sehr lustig, weil die haben natürlich eine Geschichte. Ja, da sind nämlich noch dabei Leslie Mann, die darf natürlich nicht fehlen, die Frau von Judd Apatow, mhm, und auch seine Tochter ist wieder dabei, die Iris. Dann haben wir noch Keegan-Michael Key, der ist halt auch einer der Schauspieler in dem Franchise, David Duchovny und der wiederum ist mit der Figur von Leslie Mann zusammen. Beziehungsweise die waren zusammen, haben dann einen erwachsenen Sohn adoptiert. Also der Typ ist halt irgendwie 16 oder 17. Den haben sie aber adoptiert, kurz bevor sie sich haben scheiden lassen. Und jetzt will sich niemand so richtig um den Jungen kümmern. Und das ist eh total lustig, weil die halt, der ist halt gefühlt gerade mal 2 Wochen bei denen gewesen oder so. Und sie versucht es halt immer so mit, ja, ich bin jetzt deine Mutter und er ist dein Vater und so. Und er so, hey, mein Vater von wegen. Ich habe mal gegoogelt, was der früher so gemacht hat. Und er war ja voll der Wichser. Und es ist lustig, wie er erst so sukzessive übers Internet Dinge über seinen Vater rausfindet.
Okay.
Ja, also das ist halt auch ein völlig absurdes Szenario, dass die eben diesen Sohn adoptiert haben. Ja, und dann haben wir noch Gus Kahn. Den kenne ich aus Army of Thieves. Der soll hier in diesem Franchise den Comic Relief darstellen und ist aber halt auch irgendwie schwer genervt von dieser ganzen Pandemiesituation. Und dann haben die 2 Leute neu dazu geholt zu dem Franchise. Einer davon ist Pedro Pascal. Mhm. Der spielt hier Dieter Bravo. Dieter. Der spricht im Film auch mit dem, also im Film, mit dem absurdesten Akzent, von dem ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Aber ist halt maßlos drüber. Ja, und die am wichtigsten ist, die eben neu dazu kommt, ist Crystal Chris, gespielt von Iris Apatow. Das ist so ein TikTok-Star, die, aha, sie jetzt natürlich dazu holen für die junge Generation, damit die natürlich nochmal möglichst viele Leute abgreift. Und die hat halt irgendwie 100 Millionen Follower auf TikTok und macht dann halt dauernd ihre Tanzvideos. Regisseur von diesem 6. Teil ist Fred Armisen. Und okay, der hat gerade auf irgendwelchen Festivals Preise gewonnen, weil er mit seinem iPhone 6 irgendwie einen Film gedreht hat. Und ist jetzt halt auch da wieder, ne, natürlich gemessen, so ein bisschen an reale Dinge angelehnt, dieser Umstand, dass sich irgendwelche Marvel und sonst wer irgendwelche Festivalregisseure holt, die halt irgendwie einen Hit hatten und dann, mhm, heißt so, und jetzt hast du ein 100 Millionen Dollar Projekt und jetzt mach. Das wird damit natürlich auch so ein bisschen verarscht, weil er muss jetzt halt hier, hat halt so einen Mini-Film gedreht und muss jetzt hier mit diesen großen Divas irgendwie hantieren und ist damit natürlich maßlos überfordert. Und dann spielt die Belegschaft des Hotels natürlich auch noch mit rein oder ist halt Teil des Hauptcasts, weil die natürlich halt alle Teil dieser Bubble sind. Und da haben wir noch Maria Bakalova, die hier, das war so ihre erste Rolle nach dem Borat-Film.
Okay.
Hat auch am Set von ihrer Oscar-Nominierung erfahren. Eigentlich ganz cool. Wer das ist dabei, das ist ein Comedian, den man von Netflix auch kennen könnte. Und dann natürlich auch wirklich, wie eben Fred Armisen, so einige Leute aus dem SNL-Umfeld. Kate McKinnon, von dir natürlich sehr geliebt. Daisy Ridley ist noch mit bei. John Lithgow, sind also wirklich viele Leute, die ja auch so kleine Cameo, zum Teil nur eine Szene. John Cena, James McAvoy hat ein Cameo.
Alter, okay.
Und die Tochter von Dennis Hopper, Galen Hopper, spielt hier auch gar nicht mal so eine kleine Rolle.
Mhm. Sag mir nichts. Ich wusste nicht, dass sie spielt.
Wusste ich auch nicht, mhm, bis zu diesem Film.
Rastet die auch so aus?
Get ready to fuck! You fucker!
Ja, Ja, die hat zumindest eine recht körperliche Szene.
Okay.
Ja, und das ist, wie gesagt, das ist eine Satire, das ist alles recht selbstironisch, das nimmt diese ganze Hollywood-Arie aufs Korn. Mhm. Und hat eine Menge Hass abbekommen, Alter. Und ich find's so lustig, ne, weil wenn du dir so auf Letterboxd durchliest, was da die ganzen Millennials an Hass verbreiten über diesen Film, da denkst du halt so, ja, okay, und ihr habt noch nie 40-Year-Old Virgin geguckt oder was? Ihr regt euch alle auf, weil euch Don't Look Up nicht deep genug war und ihr euch über Oscar-Nominierungen aufgeregt habt. So, was hatet ihr denn dermaßen gegen Judd Apatow? Der hat früher, wenn du dir anguckst, was für Filme der produziert, Regie hin und her, aber Alter, der hat Klamauk für die breite Masse jetzt mal, ne? Hat der vom anderen Stern gemacht, Alter. Ich meine, der hat super viele Will Ferrell-Filme produziert. Also ja, alles Dinge, die ich wahnsinnig lustig finde. Warum tun die so, als wäre Judd Apatow irgendwie der Künstler unter den Regisseuren? Also was ist denn da los? Warum hassen die den dermaßen?
Kann ich dir nicht sagen. Also unser Kumpel Otto, ich habe gerade mal nachgeschlagen, der unterscheidet das zumindest, so wie du es jetzt gerade eingeleitet hast, zwischen dem Produzenten und anderen Departments tätigen Judd Apatow und als Regisseur. Mhm. Weil der schreibt ja zu diesem Film, ich werde das Ding hier nicht Hundescheiße nennen, auch wenn es mein erster Impuls war, denn dieser muffig dampfende Abfall von einem Stream kommt von einem alten Kläffer, der meiner Meinung nach schon Ende der Nuller eingeschläfert hätte werden sollen. Und ich spreche hier von Apatow, dem Regisseur, nicht Apatow, dem Talentförderer, Produzent, Absegner und Anfeuerer. Soll er doch weiter gute Laune fördern und seinen Namen aufs Poster knallen, solange er nicht mal einem Directed beifolgt. Also Otto ist kein Fan als Regisseur, aber weiß natürlich zu schätzen, dass der eben dieses ganze Zeug produziert hat.
Jetzt mal ohne Scheiß, allein 40-Year-Old Virgin.
Ja, klar.
Dafür muss der doch einen Stein im Brett haben. Also und das ist auch Regie von Judd Apatow.
Ja, ja.
Und der hat einige Filme gemacht, die wir gut fanden. Also Funny People mögen wir beide. Mhm. Der ist jetzt wahrscheinlich eher noch einer von den weniger lustigen Filmen. Mhm. Aber eben, also auch allein als Produzent. Und da hat er ja auch oft mitgeschrieben. Und die Inszenierung, weißt du, also auch da wieder, ist ja nicht so, als würdest du seine Filme, also als gäbe es da so eine Handschrift, dass du sofort sagen kannst, ja, alles klar, das ist ein Judd Apatow-Film. Mhm. Der hat natürlich oft Filme mit einer ähnlichen Tonalität gemacht, so dieses This is 40 oder Five-Year Engagement und solche.
Die fand ich auch okay, ja. Also nicht so, dass ich die jetzt hassen würde, aber.
Ja, eben.
Stimmt schon.
Und ich habe eher das Gefühl, dass das halt so ein bisschen harmloser geworden ist mit den Jahren, was so das Humorlevel angeht. Mhm. Und hier, also jetzt nicht komplett zurück zu den Anfängen, aber hier haut der halt schon auf die Kacke, Alter. Also hier passieren mitunter echt ein paar abgefahrene Dinge. Mhm. Und dann regen sich da Leute auf, dass dann eben, ja, klar werden hier TikTok-Videos gemacht, weil natürlich auch erzählt wird, dass eben die eine Schauspielerin halt mehr TikTok-Star als Schauspielerin ist. Und aber für mich hat das halt eine sehr satirische Note, weil das ist nun mal die Realität, Alter. Also das ist ja was, also damit müssen sich halt gestandene Schauspieler rumschlagen, dass dann plötzlich kriegst du einen auf die Backe gedrückt, mit dem du spielen sollst, der aber mit Schauspiel eigentlich nichts am Hut hat, weil er aus einer komplett anderen Ecke kommt. Aber ja, das so wird halt in Hollywood zurzeit besetzt. Ist ja nicht komplett von der Hand zu weisen.
Also ich höre raus, du kannst den Hass nicht ganz nachvollziehen.
Ich kann den überhaupt nicht nachvollziehen.
Überhaupt nicht sogar, okay.
Weil das ist wirklich lustig, Alter.
Echt, ja? Plot-Twist. Okay.
Ich hatte hier echt meinen Spaß. Und ja, also ich kann verstehen, dass man das nicht komplett rund findet oder dass das jetzt natürlich auch nicht irgendwie tiefgründig ist. Und die machen hier halt eine Menge Scheiß. Und das hat einen satirischen Überbau. Aber dass das jetzt nicht die große Polit-Satire ist oder irgendwie hier à la Triangle of Sadness irgendwie so die Superreichen schlecht wegkommen und so. Ja. Natürlich nicht. Sondern das ist irgendwo selbstironisch, weil es geht hier halt um Hollywood-Divas. Und zwar aus allen Departments. Kate McKinnon spielt halt die Produzentin. Also eine vom Studio, die dann halt eben dem Produzent auch immer wieder die Ansagen macht. Mhm. Und da ist halt der Running Gag, dass die sich immer per Videotelefonie meldet. Und im Hintergrund siehst du halt, dass die gerade wieder am krassesten Urlaubsort ist. Aber jedes Mal ein anderer. Dann ist sie halt mal auf Safari oder auf irgendeiner Insel und im Hintergrund passiert irgendwie immer was. Sie ist irgendwie in Monaco auf irgendeiner Yacht und dann heißt es, oh scheiße, da ist Mel Gibson und oh ja, wir haben gestern Nacht was getrieben und so. Und ich glaube, er hat das fehlinterpretiert. Ich glaube, der glaubt, dass das ein bisschen mehr ist und so. Also es ist schon, wie gesagt, an sehr vielen Stellen echt witzig für meinen Geschmack.
Okay. Also ich muss, also aus meiner Perspektive ist das die erste positive Stimme, die ich höre über diesen Film, aber...
Und das ist garantiert nicht mein liebster Film von ihm, aber gerade weil ich so viel weniger erwartet habe, nach dem ganzen Hass, den man da mitbekommen hat im Vorfeld, war ich wirklich positiv überrascht.
Das ist schon krass, was der produziert hat, Alter. Neben Anchorman und den ganzen Will Ferrell-Filmen.
Ja, eben. Also alleine dafür lasse ich halt auch nichts an den rankommen, Alter. Da ja, können,
Step Brothers.
Da können auch, die Millennials haten, so viel sie wollen, Mann.
Walk Hard und so, das ist alles...
Das ist alles mörderlustig, Mann.
Ja, sind Megafilme. Schon krass.
Also der hat auf jeden Fall richtig viele von meinen absoluten Lieblingscomedies produziert. Und das ist vielleicht auch das, was du als Anarcho-Humor bezeichnen würdest, weil ja, wie gesagt, manchmal... hauen die hier halt auch echt auf die Kacke.
Ja, aber deswegen bist du da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen oder ein bisschen parteiisch. Also, weil wenn du seine Regiearbeiten wirklich trennst von dem, dann sind das nette Sachen, teilweise auch gute Sachen, so wie 40 Year Old Virgin, aber da hat er noch nicht ganz so viel gerissen, wie jetzt als auf
das
Produktionsebene.
Stimmt. Das stimmt, definitiv.
Ja.
Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass der auch bei vielen Filmen, die er produziert hat, mitgeschrieben hat.
Mhm, das stimmt.
Oder zumindest die Idee beigesteuert und sowas, weißt du? Also ich meine, einen guten Regisseur oder Produzenten macht ja auch aus, dass du eben irgendwie Synergien kreierst und guckst, dass du halt in den Bereichen, wo du glaubst, da können es andere Leute besser, dass du dann eben auch solche Leute besorgst.
Mhm. Logisch.
Und wenn dann sowas wie Anchorman bei rauskommt, ey, also wie willst du dann gegen Judd Apatow haten?
Dann hat er schon seinen Legendenstatus. Ja, ich weiß, was du meinst, definitiv.
Ja, ich habe halt auch da wieder, es wirkt einfach, gerade wenn man sich das auf Letterboxd durchliest, das liest sich einfach wieder so wie dieses scheiß Entitlement, mit der irgendwie da eine ganze Generation unterwegs ist, die das Gefühl haben, wir haben jetzt Don't Look Up gesehen und jetzt erlauben wir uns ein Urteil über sein ganzes Schaffen.
Mhm.
Aber eben, kennen dann wahrscheinlich 40-Year-Old Virgin nicht.
Und wenn die ihn kennen, dann finden die ihn wahrscheinlich nicht mal lustig.
Ja, und dann haben sie aber erst recht nicht mitzureden, finde ich. Also, weil was soll das? Dann ist es einfach nicht deine Sorte Film, aber dann unterstell dem doch nicht, dass er hier irgendwie Hollywood verändern will und sonst was. Also, weißt du, warum rücken die den überhaupt in die Position? Also, das blicke ich halt schon nicht. Frag mich, wo dieser Hass herkommt. Naja, also als hätte der denen irgendwas getan, aber ich glaube schon auch jetzt über die Jahre das so ein bisschen mitverfolgt zu haben oder da rausgelesen zu haben, dass es eben schon auch viel mit der politischen Lage in den USA zu tun hat.
Mhm.
Und dass er sich natürlich klar auf die Liberal-Seite stellt und das wird eben dann von vielen auch eh scheiße gefunden aus Prinzip und dann ist es fast egal, was du machst. Aber also gerade auch, dass der hierzulande so viel Hass abbekommt, das verstehe ich halt nicht.
Mhm.
Naja, aber ich habe dann auch tatsächlich während des Guckens mir hin und wieder gedacht, vielleicht ist das auch wieder lustiger, wenn man halt ansatzweise einen Bezug zu der Arbeit hat und zu den Abläufen, die da eine Rolle spielen. Weil du hast hier dann eben auch wieder dieses Szenario, dass die das Set in drei Farbgruppen unterteilen.
Mhm.
Und auch da wieder, das kannte ich halt auch, zum Beispiel jetzt von Blood Red Sky, hast dann der innerste Kreis ist rot und dann gelb und so, ne, verändern sich die Farben. Und gemessen an der Farbe hast du eben eine Frequenz, in der du getestet wirst. Und entsprechend können die das eben eindämmen, wenn du halt im roten Bereich einen positiven Fall hast, muss anders reagiert werden, als wenn es im gelben oder im anderen Bereich ist und so.
Verstehe.
Weil du Leute dann entsprechend isolieren kannst. Und natürlich ist das hier auch immer wieder Thema, dass es dann einen positiven Fall gibt und dann entsprechend reagiert werden muss. Und ja, das ist wahrscheinlich lustiger, wenn man da auch schon mal mit zu tun hatte oder wenn man da halt irgendeinen Bezug zu hat, weiß ich nicht.
Mhm.
Aber ich kann, wie gesagt, nicht nachvollziehen, dass der so viel Hass für diesen Film abkriegt. Ja. Also vor allem hier tauchen so viele Leute auf, die man kennt und mag. Allein das.
Auch also, Kelly Clarkson?
Nee, wie kommst du jetzt auf Kelly Clarkson?
Ich habe auf die Shaving-Szene in 30-Year-Old Virgin angespielt.
Ach so.
Kannst du dich mehr erinnern?
Nee, doch, klar.
Kelly Clarkson!
Vor allem das Geile an der Szene ist ja, das war echt, ne?
Ehrlich, ja?
Also,
er wurde geshaved.
Das war, der hat sich die Brusthaare da real in der Szene entfernen lassen.
Steve Carell, der hatte Method Actor.
Ja, und die absolute Härte, die Schauspielerin, Das ist wieder mal der klassische Fall von, du schreibst in deine Vita einfach bei allem so, ja klar kann ich das. Mhm. Die haben natürlich eine Schauspielerin gesucht, die ansatzweise Erfahrung mit Waxing hat.
Und die hat es nicht.
Die hatte überhaupt nichts in die Richtung. Okay. Die hat aber halt gesagt, dass sie es kann, stellte sich dann am Set raus, hat sie nicht.
Super.
So, das heißt, diese Schmerzen, die er da erfährt, die sind halt auch real. Weil die halt
weil
einfach
die nicht weiß, was sie macht.
Da mitunter so rumgezupft hat, dass das halt mit Mörderschmerzen verbunden war. Und deswegen sind halt alle diese Fluchimprovisationen so, das ist halt sehr echt alles.
Der arme Kerl, okay.
Ja, weil der blutet ja auch an einer gewissen Stelle.
Auf jeden Fall. Hätte man sich denken können, weil die Szene sieht schon wirklich schmerzhaft und echt aus.
Ja, aber echt, das ist so lustig, ey. Ja, ach, großartig. Den muss ich auch mal wieder gucken.
Ja, den hatten wir auch noch nie.
Ja. Das ist toll. Ich glaube, es ist auch einer der ersten Filme oder sogar der erste Film, wo ich Seth Rogen gesehen habe.
Also ich habe beim ersten Mal, habe ich hier Knocked Up, habe ich davor gesehen.
Du hast Knocked Up vor
The Year Old Version? Ich habe Knocked Up vor The Year Old Version. Ah, okay. Ich habe die ein bisschen später gesehen. Auftragsfilm. Auftragsfilm.
Ja, unbedingt. So, jetzt die Zahlen. Mhm. Zu The Bubble. Die sind nämlich dunkelrot.
Kann ich mir vorstellen.
Auf IMDb eine 4,7. Metascore ist bei 34. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 3,9, das sind gerade mal 21% Empfehlung, vom Publikum 2,3, sind immerhin 30% Empfehlung und Letterboxd ist mit ganzen 1,9 am Start. Dünn. So, und jetzt guess.
Ja, gar nicht mal so leicht. Dann.
Also du hast aber mitbekommen, dass ich gesagt habe, das ist für mich nicht sein bester Film, auf gar keinen Fall. Aber eben gemessen an dem ganzen Hass, den ich mitbekommen habe, war ich positiv überrascht und ich hatte hier meinen Spaß.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Gut.
Und beziehe das ein in meine Wertung und tippe auf eine 6,5.
7,5.
Ach doch, eine 7,5.
Ja.
Okay. Jetzt hast du mich wieder runtergeholt von meiner 7.
Oh nein.
Mit dem Schlussplädoyer, weil ich dachte, gut, 7 ist vielleicht dann doch so, so wie du eingeleitet hast. Du hast mitbekommen, dass das nicht jetzt hier einer der besten und so.
Ja, aber er ist ja wirklich lustig.
Ach doch, 7,5. Okay, krass.
Ich habe sogar noch überlegt, ob ich hier eine 8 vergebe.
Wow, okay.
Aber natürlich, also wie gesagt, er ist an manchen Stellen natürlich cheesy, aber schon halt auch bewusst cheesy. Und ich wirklich, ich verstehe es nicht, warum die den alle so hassen.
Das wäre jetzt bei so einer Letterbox-Bewertung, wäre das bei dir dann eine 3,5 oder eine 4?
3,5 wahrscheinlich.
3,5.
Ja. Und damit bin ich wahrscheinlich ziemlich alleine, ne?
Damit bist du in der Bubble, die ich hier vor mir habe, bist du alleine, ja.
Wie viele haben den gelockt von uns? Also aus unserem Umfeld?
Also mit denen ich folge, bestimmt 20, 25 Leute.
Oh, okay.
Manu ist noch recht versöhnlich hier mit 3 Sternen.
Siehste?
Der ist dein Bruder im Geist, aber hier Erik 1 Stern, Tom 1,5.
Ja gut.
Also, ja gut, Tom.
Naja, wir wissen ja, mit Toms Meinung ist das so eine Sache.
Ja.
Also wenn RR 5 Sterne gibst und dann diesem Film hier...
Ist nicht anzunehmen.
1,5, nee, das nee. Ist dann einfach ein anderer Maßstab.
Du kannst ja jetzt nicht, machst aber auch gerne das Verallgemeinern. Nur weil die jetzt indische Filme mögen, so ist jetzt grundsätzlich jede Meinung von denen ist jetzt hinfällig. Brauchen die gar nicht kommen, so. Kann man nicht ernst nehmen, egal was die schreiben.
Da ging es jetzt explizit um Tom und du weißt ja, dass mir Tom auch schon den einen oder anderen Film empfohlen hat, wo ich dann hinterher auch dachte, so, was war das denn?
Ja, klar. Tom ist schon manchmal sehr eigen mit seiner Meinung. Der ist auch manchmal bei Bewertungen, wo ich denke, warte, was hast du da gegeben?
Ja, aber sind
der
wir,
bei Blond,
sind
ich,
wir alle?
1,5 Sterne oder so, also.
Ach so?
Der war zum Beispiel einer von denen, die den richtig abgestraft haben.
Okay. Ja. Gut. Jedem das Seine.
Ja gut, habe ich jetzt punktemäßig ein bisschen verkackt. Na gut.
Ja, noch ist alles drin. Jetzt kommst ja du erstmal wieder.
Ja, jetzt muss man den Karren mal aus dem Dreck holen.
Mhm. Bin gespannt, wie du das anstellst. Aber?
Wird schwierig. Gucken wir mal.
Naja. That's the spirit. Der Ansatz ist ja schon mal gut.
Der Ansatz ist gut. So, auf jeden Fall komme ich jetzt mit aktuellem Zeug, nämlich aus dem Jahr 2023. Ganz frisches Material.
Mhm.
Und es geht noch besser. Ein Film aus deutschen Landen.
Oha.
Ja. Und das ist, glaube ich, meine Rekordwoche, weil wir gehen morgen ins Kino und gucken einen deutschen Film.
Mhm.
Ich habe im Westen nichts Neues am Freitag gesehen. Das heißt, von einer Woche habe ich 3 deutsche Filme gesehen dann nach dieser Woche.
Das Rekord.
Das ist, glaube ich, absoluter Rekord bei mir, weil ich bin kein Fan vom deutschen Kino, wie ich hier schon das ein oder andere Mal betont habe.
Okay, aber jetzt weiß ich natürlich schon, welcher kommt.
Jetzt weißt du, wer kommt, weil du hast mir den auch noch empfohlen, hast gesagt, ja, du hast auch gehört, dass der gut sein soll. Mhm. Und ich habe mir jetzt im Kino angeguckt, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Aus dem Jahr 2023, Regisseurin und Drehbuchautorin des Films, war eine junge Dame, die heißt Sonja Heiß. Von der sind zwei Filme, die ich gefunden habe in der Vita. Hotel Very Welcome heißt der eine. Der andere heißt Heidi Schneider steckt fest.
Heidi Schneider.
Mhm. Ich kenne beide nicht. Also bin aber auch nicht so fit in der Landschaft. Also sind das Filme, die so ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben?
Ich meine, es war Heidi. Aber ja, also der Film jedenfalls, letzterer, das meine ich, war ihr Durchbruch, weil ich, der war, zumindest habe ich da sehr viel mitbekommen damals. Ich meine, es war so ein Festivalerfolg.
War ein Festivalerfolg. Mit Sonny Heiß mitgeschrieben am Drehbuch hat noch Lars Hubrich. Das ist der Drehbuchautor von Chick.
Ach ja.
Oder Rivale hat er zum Beispiel auch geschrieben. Mhm. Ist auch ein Film, den man kennen könnte. Und das Ganze basierte auf einem Buch, das recht autobiografisch ist, von Joachim Meyerhoff. Und der Film fängt in den 70ern an. Da geht's los, irgendwo 73, 74. Und Richard Meyerhoff, wie er hier genannt wird, ist der Direktor einer psychiatrischen Anstalt in Schleswig-Holstein irgendwo. Der wiederum gespielt von David Striso.
Mhm, da mal wieder.
Den hatte ich ja Freitag im Westen nichts Neues als General, der recht fragwürdige und sehr ambitionierte Ansagen macht und ja, da so ein paar fragwürdige Entscheidungen dann trifft bei Westen nichts Neues im Laufe des Films, hat auch einen sehr markanten Schnäuzer. Mhm. Und der spielt hier diesen Direktor dieser psychiatrischen Anstalt. Und dazu muss man sagen, die Familie von ihm, seine Frau, gespielt von Laura Tonke, gespielt Iris.
Ach, die ist hier auch wieder dabei.
Die ist dabei, die hast du ja in Slowborn gesehen und so ein paar, bist ja auch an,
ja, ich kenne, sehr groß. Habt ihr auch schon angespielt, die, die war aber auch bei Heidi Schneider, steckt fest.
Ja, genau, ja. Da spielt die auch mit. Erinnert mich so vom Typ so ein bisschen an Martina Gedeck, finde ich. Irgendwie so, wenn man jetzt mal, ich jetzt mal als Laie so, also ich habe erst mal überlegt, ob die das ist und dann dachte ich so, okay, ist so ein bisschen der Typ, aber ist sie nicht. Die spielt die Iris. Und Iris und ihr Mann Richard und drei Söhne, Patrick, Philipp und der Jüngste, Joachim, die wohnen auf dem Gelände dieser psychiatrischen Anstalt. Und das ist quasi so ein Coming-of-Age-Ding, weil der Letztere steht dann im Zentrum, der Jüngste von denen. Mhm. Und die leben alle in der Umgebung dieser psychiatrischen Anlage, die lernen praktisch die Patienten dieser Anlage kennen, die frühstücken teilweise gemeinsam mit dem und freuen sich so ein bisschen mit den anderen. Das heißt,
die ganze Familie.
Die ganze Familie, das ist nicht so separat von wegen, hier ist jetzt meine Arbeit und hier ist jetzt das Haus, sondern die wohnen halt irgendwie zwei Häuser weiter von dieser psychiatrischen Klinik und kennen auch alle Insassen da drin. Und sitzen, wie gesagt, zusammen am Frühstückstisch oder packen zusammen Weihnachtsgeschenke aus.
Das ist ein abgefahrenes Konzept.
Ja.
Das heißt, die kleinen Kinder sind auch diesen psychisch kranken Menschen ausgesetzt die ganze Zeit.
Richtig.
Und spielt das in, im Heute?
Nee, nee, wie gesagt, ging in den 70ern los.
Ach, stimmt, 70er hast du gesagt, ja.
Ging in den 70ern los, also so ein bisschen so damalige Klamotten, damalige Musik und so, also so vom Setting. Und dann lernen wir auch so die Leute kennen, also die Ansässigen in dieser psychiatrischen Anstalt, nämlich dieser besagte jüngste Sohn von denen, der begegnet dann auch einem Typen, der sich einfach nur Glockenmann nennt, weil das ist so ein Hühne, der halt durch die Gegend läuft und immer so mit Glocken läutet, so die an der Hand hält. Mhm. Und der wird so ein bisschen die Vertrauensperson von dem kleinen, jetzt habe ich die Rolle vergessen, Alter, den muss ich mal googeln, bevor ich so rumdruckse, wie der heißt, Alter. So, der Hauptdarsteller und der Charakter, den er spielt, heißt Joachim. Genau. Und Joachim freundet sich halt mit diesem Hühn so ein bisschen an, vertraut sich ihm an, obwohl er natürlich nichts erwidert, weil er halt ein recht einfacher Typ ist. Und da sind da ist so ein Typ, der sich zum Beispiel von Superhelden hält und haut sich dann immer so selbstgebastelte irgendwie Superheldenkostüme dran und so. Aber es sind so ein paar Charaktere, die dann im Laufe der im Laufe des Films dann auch mitbekommst, wie die sind und wie die ticken und so. Und da sind schon ein paar lustige Momente dabei. Mhm. Dazu muss man sagen, dass der kleine Joachim selbst ein schwieriger Fall ist, weil der leidet so ein bisschen an Tobsuchtsanfällen. Das heißt, wenn seine Brüder ihn zu sehr triezen und wenn ihn eine bestimmte Grenze überschreiten oder wenn irgendwas passiert, was ihm nicht passt, weil er gerade nicht die Aufmerksamkeit von der Mutter Iris kriegt, die er gerne hätte jetzt in diesem Moment, dann fängt er auch immer an zu schreien und zu toben und rollt sich auf den Boden rum oder lässt sich fallen und rastet dann völlig aus.
Okay.
Das, was ihn so ein bisschen runterholt, was ihn so ein bisschen beruhigt, ist, dass man ihn auf die wackelige Waschmaschine setzt, während die in Betrieb ist. Und dieses Wackeln von der Waschmaschine nach links und rechts holt ihn dann wieder so ein bisschen runter. Dann kann man wieder mit dem umgehen. Also du siehst öfter mal Szenen, wenn er ausrastet, Schnitt, und dann siehst du die Mutter halt mit der Zigarette neben dieser Waschmaschine stehen, während der Sohn irgendwie auf der Waschmaschine sitzt und sich da beruhigt.
Okay.
Schon auch ganz lustig. Und eine neue Patientin wird irgendwann eingeliefert, die Marlene. Marlene ist depressiv. Ernährt sich den ganzen Tag nur von Beefy, das ist das Einzige, was sie isst. Und der kleine Joachim verguckt sich so ein bisschen in sie. Das ist so seine erste Liebe. Obwohl sie ein großer Problemfall ist und auch später mal zugibt, dass sie sich mal versucht hat, umzubringen. was dann fehlgeschlagen ist und so. Und dann haben wir einen Zeitsprung in die 80er, also 10 Jahre später. Und je weiter dieser Film fortschreitet, also am Ende haben wir circa eine Zeitspanne von circa 30 Jahren hier in diesem Film halt irgendwie beleuchtet.
Okay.
Das ist so eine Familienchronik, die über diese 30 Jahre gezeigt wird von dieser Familie und dieser psychiatrischen Anstalt, wo halt der Mann durchgängig arbeitet.
Und jetzt David Striesow und Laura Tomke spielen aber über die 30 Jahre die Eltern.
Die spielen durchgängig die Eltern. Wobei man sagen muss, dass Laura Tomke sich nicht groß verändert. Fand ich ein bisschen komisch. Also bei David Striesow wird so ein bisschen die Maske verändert und so, und der wird schon auf alt getrimmt. Mhm. Laura Tomke wiederum sieht eigentlich genauso aus, wie sie 30 Jahre zuvor ausgesehen hat. Also wenig verändert. Fand ich ein bisschen seltsam.
Ja, ist weird.
Aber was die Tonalität des Films angeht, die wird etwas ernster. So diese kindliche Unbeschwertheit vom Anfang, die schwindet. Weil ganz am Anfang siehst du zum Beispiel den kleinen Jungen, wie er durch die Gegend läuft und er guckt über so eine Hecke auf dem Weg zur psychiatrischen Anstalt, und da liegt halt ein Toter hinter dieser Hecke.
Okay.
Also hat irgendwie den Rasen gemäht und so hin und her und liegt dann, hat einen Herzinfarkt gekriegt, irgend so ein Rentner. Und für den ist das aber ganz normal, weil der in dieser psychiatrischen Anstalt groß geworden ist und er sieht halt Elend und er weiß halt, wie Leute auch sind, so die halt nicht so gut ticken. Und da kommt er zum Direktor und sagt so, ja, ich habe hier einen toten Mann gefunden. Mhm. Und der Direktor, bist du sicher? Also ich rufe jetzt die Polizei und so. Und die so, ja. Und dann bei den Eltern auch so erzählt er halt so, ja, dass der Herr so und so da gestorben ist und so weiter. Und der lag tot hinter der Hecke. Aber nicht so, dass es ihn traumatisiert hat, sondern für ihn ist es so ein ganz normales Ding. Mhm. Da weißt du, okay, der ist halt in dieser psychiatrischen Anstalt groß geworden und für ihn ist das nichts Besonderes, so, weißt du, dass da ein Toter liegt. Mhm. Und das ist alles so ein bisschen lustig und ein bisschen witzig und hat eine recht leichte Tonalität. Und dann im Laufe der Zeitsprünge, aber je weiter wir voranschreiten, desto ernster wird das Ganze. Und dann dann haben wir so ein paar Risse in der Fassade von dieser glücklichen, happy Familie. Und dann wird so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt und wird halt gezeigt, dass vielleicht die Eltern auch nicht so glücklich sind, wie sie eigentlich erstmal scheinen. Mhm. Und so eine Sachen. Und da wird es ein bisschen tiefer und ein bisschen ernster.
Okay.
Und das ist praktisch diese Familienchronik, die hier beleuchtet wird. Und wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Und ich fand den gut. Also womit mich dieser Film gekriegt hat, so ähnlich wie bei Cockneys vs. Zombies, wenn die Musik halt gut ist in dem Film und du hast viele Szenen, die halt musikalisch untermalt sind von Musik, die halt in diesem jeweiligen Jahrzehnt halt groß war, dann sind das immer Momente, die bei mir hängen bleiben. Und die hast du ja auch. Also du hast Musik von Grauzone hier, dieses Eisbär, was man im Trailer auch so gesehen hat, oder was Musik von T-Rex und von OMD. Dieses Felicita läuft an einer Szene, wo die Mutter zu dieser Platte tanzt und so, ist auch eine super, super Szene gewesen. Und das gefällt mir natürlich auch. Also da bin ich dann immer sehr angetan, wenn das gut inszeniert ist und wenn du irgendwie diese Musik zu irgendwelchen Montagen hast in dem Film. So, das kriegt mich halt irgendwie immer, da bin ich immer ein ziemlicher Sucker für. Und das mal wieder ein guter deutscher Vertreter, also der mir echt gefallen hat. Und er ist melancholisch. Er ist witzig. Man könnte auch meinen, er kann sich nicht so richtig entscheiden, welche Richtung er geht, ob das jetzt ein Drama sein soll oder eine Comedy. Aber ich finde, der hat so ein bisschen beides.
Und das mit, also die Balance funktioniert?
Für mich hat die funktioniert, ja.
Okay. Ist hier irgendwas auszusetzen?
Nee.
Okay.
Also.
Wie gefällt dir das visuell?
Ja, ist recht nüchtern gehalten. Also es hat so ein bisschen dieses nüchterne 70er-Jahre-Look-Szenario, so ein bisschen dieses Körnige von damals und so, weißt du? Weil man jetzt nicht versucht hat, den jetzt komplett irgendwie auf modern aufzumotzen, das, was ich ja bei Im Westen nichts Neues auszusetzen hatte, sondern der hat auch den Feel von den 70er Jahren oder den 80er Jahren, wenn die dann da drüber gehen, und das finde ich ganz gut, dass man das gut eingefangen hat und nicht versucht jetzt irgendwie mit moderner Musik oder so das so zu untermalen, dass es so wieder konterkarikiert wird. Also passt schon alles. Ist jetzt wieder so ein Film, wo ich wahrscheinlich dieses für einen deutschen Film hinzupacken würde, weil klar, Dialoge und so, teilweise hast du wieder so Momente, wo es für mich vorgelesen wirkt oder wo ich sagen würde, ist das jetzt ein 14-Jähriger, würde der so einen Satz sagen oder weißt du, oder klingt nicht organisch, oder so ein 7-Jähriger, weil du Joachim halt so in verschiedenen Altersstufen siehst, aber insgesamt kann man das tolerieren.
Okay.
Ja, außer die Maske von Laura Tomke fand ich auch komisch, da hätte man schon ein bisschen auf alt trimmen können.
Ja, das klingt,
wenn die über 30 Jahre
komisch
die gleichen Charaktere spielen, aber sonst funktioniert das.
Okay.
Ja.
Wie lange geht der, hast du gesagt?
Der geht eine Stunde 56, also um die 2 Stunden rum. Braucht ihr.
Okay.
Und bin überrascht, wie wenig Leute diesen Film gesehen haben. Der hat jetzt bei Letterboxd hat der 595 Logs gerade mal.
Okay.
Läuft der aktuell im Kino. Ich meine, in meiner Bubble, ich folge jetzt 100 Leuten, glaube ich, bei Letterboxd. Den hat tatsächlich nur Schreck gesehen. Ist der Einzige, der diesen Film gesehen hat aus meiner ganzen Bubble.
Wow. In meinem Umfeld haben den einige gesehen.
In deinem Umfeld wieder einige?
Ja, klar.
Ja. Da sehen wir mal unsere Unterschiede.
Also jetzt nicht auf Letterboxd, ne?
Aber deine Schauspielkumpels und so und die Kollegen, ja. Habe ich mir gedacht, weil die sich natürlich überzeugen wollen, was die Schauspielelite Deutschlands da so rausbringt. Ich meine, David Striso ist ja schon recht groß.
Ja, ja.
Ja. Du dürftest ihn wahrscheinlich, also den, ich guck mal gerade, wie er gespielt hat, ja. Den, warte mal, wie hieß er? Also als er dann irgendwie erwachsen war.
Ja, ich habe gerade gesehen, Merlin Rose
spielt. Merlin Rose, genau, spielt den. Da dachte ich mir schon, okay, ist einer von diesen jungen Schauspielern, die Lee wahrscheinlich was sagt.
Ja, ja, den kenne ich.
Habe ich mir gedacht.
Gerade gesehen, sind ein paar Jungstars dabei. Luisa Céline Gaffron, die mag ich auch sehr. Die ist toll.
Ah, okay.
Spielt hier wohl nur eine Kellnerin, laut Rollenname.
Ja, dann weiß ich sogar, welche Szene das war, richtig.
Aber die hat schon geile Sachen gespielt und die ist auch wirklich gut.
Ja, tatsächlich nur in einer Szene zu sehen.
Krass.
Ja. Und das Mädchen, die Marlene spielt.
Ach, das war ein Bestseller, okay. Das Buch, die Vorlage.
Paula Geiger spielt sie halt mit 14 Jahren, aber wie hieß die denn, die so ein bisschen, als sie ein bisschen älter war?
Gibt sie dann auch noch älter, ja?
Ja, die gibt es dann noch ein bisschen älter. Die kommt dann mit dieser Depression nochmal in die Klinik, aber wir lernen die auch schon kennen, als sie noch ganz klein war.
Mhm.
Die Marlene.
Okay.
Marlenes Vater, wo steht die denn? Das ist ja unglaublich, ich finde es nicht.
Ist die nicht gelistet oder was bei IMDb?
Die ist nicht gelistet. Oder ist sie die Patientin? Nee?
Ja, das ist halt manchmal, das ist halt so eine Sache, ne? Weil die Produktionen halt die IMDb-Einträge machen.
Ja, hier ist eine Patientin relativ hoch in den Credits und Marlene halt mit den 14 Jahren drunter und diese. Also ein paar Jahre später, wo sie ja halt zum Teenageralter ist, das ist halt eine wesentlich größere Part, den sie einnimmt.
Mhm.
Aber weiß ich nicht. Wird nicht gezeigt.
Okay, ich gucke gerade mal auf Crew United, weil da ist manchmal bei deutschen Produktionen noch ein bisschen mehr. Aber da ist Marlene auch nur Paula Geiger.
Okay. Sehr strange. Naja, gut. Weiß ich auch nicht. Oder Paula Geiger spielt sie als Teenagerin und das ist aber älter, also als 14 Jahre definitiv. Und das kleine Mädchen, was kurz in einer Szene zu sehen war, als kleine Marlene, vielleicht ist die dann weiter unten.
Hm.
Egal.
Ja.
Ich würde mal zu den Punkten überleiten. Mhm. Wie gesagt, nicht viele Loks, also ist jetzt nicht so der Mega-Hit anscheinend in den Kinos, wird wahrscheinlich nicht der große Erfolg werden, aber von mir durchaus eine Empfehlung.
Wie hat er denn bei Schröck abgeschnitten?
Da hat er, glaube ich, 3,5 gekriegt.
Mhm.
Ja. Stand bei 3,5.
Okay.
IMDb passt da auch gut dazu, ist bei einer 7,0.
Mhm.
Und dann gibt es eine Weile erstmal gar nichts. Es gibt keinen Metascore, es gibt keine Rotten Tomatoes Bewertung, weil zu wenig Kritiken und zu wenig gesehen. Und dann gibt es eine Letterboxd Bewertung von einer 3,4 Durchschnitt.
Okay, ich sag, du bist bei 7,5.
Ja, das ist richtig.
Terrific.
That's correct.
Alright. Mensch, ein deutscher Film, der dir gefallen hat. Gell, sie häufen sich.
Ja, schon zwei hintereinander. Was ist da los? Also wenn ich morgen noch erfreut aus dem Kino komme, dann haben wir das Triple voll, ey. Und das passiert alle Jubeljahre mal.
Ja. Ja, geil. Siehst du, man muss nur die richtigen Filme gucken.
Wahrscheinlich, ja, wird ja langsam. Aber ja. Du hast mir auch gesagt, ich habe dir gesagt, dass mir der empfohlen worden ist und dass jemand mit mir ins Kino gehen will. Und da hast du gesagt, hast du Gutes gehört von dem Film. Und dann war ich da noch motivierter reinzugehen und habe gesagt, okay, komm, ich komme mit.
Mhm.
Und ging klar.
Sehr schön.
Nice.
Alright.
So, jetzt aber nichts aus deutschen Landen.
Nee. Unser gemeinsamer Film.
Unser gemeinsamer Film. Grüße an unseren Kumpel Timo Weltenschreiner.
Natürlich. Wen sonst bei diesem Film?
Fantasy Timo.
Mhm.
Ja, natürlich. Ähnliche Stoffe. Immer etwas aus dieser Region, ob animiert oder nicht animiert. Und diesmal gab es Fire and Ice aus dem Jahr 1983.
Ja.
Das Skispektakel mit Willy Bogner. Endlich haben wir ihn gesehen.
Ja, genau.
Nein, es geht natürlich um den Ralph Bakshi-Film, den animierten Fire and Ice.
Der auf Deutsch auch endlich mal Feuer und Eis heißt.
Ja, endlich mal gut übersetzt. Und für diejenigen, die nicht wissen, wer Ralph Bakshi ist, der ist unter anderem auch der Macher von Fritz the Cat und von dem Herr der Ringe Animationsfilm in den 70ern gewesen.
Mhm.
Und Herr der Ringe habe ich ja nie gesehen, den animierten Film.
Den kenne ich auch nicht.
Den kennst du auch nicht, aber von Fritz the Cat bin ich natürlich ein großer Fan.
Den kennen wir. Und ich wollte Cool World ja immer mal sehen.
Ah, okay. Den habe ich auch nie gesehen. Hm. Schauen wir mal. Vielleicht kommt der früher oder später.
Ja.
Und dazu muss man sagen, das war unser Oscar-Warm-Up-Film. Den haben wir uns hier zu dritt mit Classic Dave und Lee und ich hier auf der Couch vor den Oscars. Mhm. Haben wir gesagt, komm, gucken wir uns unseren Auftragsfilm und dann kommen wir mal gemeinsam an. Und haben uns den mal reingefahren hier mit zu Nachos und Sushi.
Ja. Und, ja, war doch lustig.
Das war lustig, ja. Und der genießt ja in einigen Kreisen tatsächlich so Kultstatus. Also unser Kumpel Kalle, der uns auch supportet, ist ja dazugekommen und hat mit dem Gedanken gespielt, den in den Lusthof zu werfen. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, es hat sich dann für einen anderen entschieden, weil er den gesehen hat und dann seine Meinung so ein bisschen revidiert hat.
Okay.
Hat gesagt, okay, ist nicht mehr so gut, wie er den in Erinnerung hatte. Und da habe ich ihm auch gleich gesagt, der ist sowieso Auftragsfilm für nächsten Monat. Also insofern schlägst du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, weil uns Timo den reingeschmissen hat als Auftragsfilm.
Ja.
Also ist schon bei ein paar Leuten, die so 80er-Kinder sind und die da groß geworden sind und den aus Videotheken kennen oder damals irgendwo im Fernsehen gesehen haben, ist das schon teilweise ein Film, der Eindruck hinterlassen hat.
Du hast den jetzt aber auch zum ersten Mal gesehen.
Für mich war das auch eine Erstsichtung, richtig. Okay. Ich kannte den auch nicht. Insofern habe ich jetzt nicht diese Nostalgiebrille auf, wie manche anderen Leute.
Mhm. Ja, eben. Für mich auch eine Erstsichtung. Mhm. Dementsprechend spektakulär war das.
Absolut. Dazu muss man sagen, dass ich weiß nicht, ob du das Artwork und die Sachen kennst, die dieser Künstler Frank Franzetta zum Beispiel auch rausgebracht hat damals. Mhm. Das waren ja diese Poster mit diesen kurvigen Mädchen vor irgendwelchen Wikinger-Kulissen oder irgendwelche Fantasy-Bilder und so. Metal halt, genau. Oder halt so T-Shirts, die auch im französischen Volksfest zu kaufen gibt, sowas, wo du dann das Motiv hast.
Naja.
Und der Film hat sich halt an seiner Kunst orientiert und er produzierte ja auch Fire and Ice. Mhm. Insofern hat man da so ein bisschen...
Ja, ist auch als Autor gelistet. Deswegen.
Er ist als Autor gelistet, ja. Also da sind so ein bisschen die Ursprünge. Also alle, die das Artwork von Frank Franzetta kennen, die wissen ungefähr, in welche Richtung das animationsmäßig geht. Ich glaube, Dave hat auch rausgefunden, dass das der Typ ist, der früher die Spider-Man, diese Spider-Man-Serie, die animierte, irgendwie rausgebracht hat im Fernsehen.
Ja.
Und wenn man noch den Look im Hinterkopf hat, dann kann man das schon zuordnen. Dann kann man schon sagen, okay, es geht schon in die Richtung auf jeden Fall.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Hat man schon mal irgendwo gesehen.
Uns hat es ja auch sofort an He-Man erinnert.
Ja, stimmt, bisschen He-Man.
Und ich finde, wenn man sieht, wer hier noch mitgeschrieben hat am Drehbuch, dann verwundert es auch nicht groß, weil Roy Thomas, der halt Conan unter anderem geschrieben hat und dann irgendwie sehr viel für Marvel gemacht hat, der hat das eben mitgeschrieben und ich finde gerade sowas wie Conan, das kommt dann doch ziemlich durch hier. Nicht nur gemessen an den Outfits der Figuren.
Passt schon alles ins Bild, ja.
Ja.
Bin ich voll bei dir. Ja.
Ja, Fire and Ice. Willst du erzählen, was hier geht?
Ja, mach du doch, Alter. Hat gesagt, der Stringtanger-Fan, kannst du ja mal die Story jetzt zusammenfassen.
Ja, genau. Okay, also wir befinden uns natürlich in einer fiktiven Welt und es gibt einen total düsteren, größenwahnsinnigen Lord Necron. Der ist hier so der Eiskönig. Und der hat immer wieder mal so kleinere Ausraster, was zur Folge hat, dass sich irgendwelche Gletscher aus dem Boden bilden und hochkommen und alles kaputt machen.
Kleiner Rausrasser, ist geil.
Ja, der sitzt da auf seinem Thron und ist halt irgendwie am Trippen und dann ja, wachsen Gletscher aus dem Boden und machen irgendwelche Gegner platt. Mhm. Allen voran halt dieses Volk aus dem vulkanischen Reich, angeführt von König Jarol. Und weil der Necron da so durchdreht, müssen natürlich sämtliche Menschen aus dem Umfeld fliehen. Und suchen dann eben Schutz bei König Jarol. Und so rückt dieser Krieg immer näher, weil Necron halt auch wenig Bock hat, damit aufzuhören. Mhm. Und dann geht's drum, also er schickt dann so ein paar Boten los Richtung Jarol und die unterbreiten ihm das Angebot, dass er sich ja ergeben kann. Dann ist alles cool. Und er sagt aber natürlich, es ist ein beschissenes Angebot. Dann gehen die Jungs wieder und dann schickt der König irgendwann seinen Sohn hinterher, um halt so ein Gegenangebot für Necron zu unterbreiten. Und parallel dazu wird die Tochter von Jarol entführt, Tigra. Und da steht dann eine Figur im Fokus, nämlich einer, so ein Krieger, der auch fliehen musste, weil da eben alles platt gemacht wurde von Necron.
Das ist auch unser He-Man.
Unser He-Man. Wie heißt der Herr? Larn.
Okay.
Und der macht sich dann...
Tim.
Der muss sich dann natürlich auf die Suche machen, weil sich die seine Wege und die von Tigra kreuzen und die dann aber schon wieder verschleppt wird und dann versucht er halt die Lady zu retten und parallel natürlich irgendwie Necron aufzuhalten. Das ist im Großen und Ganzen die Handlung. Es geht darum, die Pläne von Necron zu vereiteln.
Ja, das eine oder andere Mal muss die junge Dame auch wieder befreit werden oder befreit sich selbst.
Ja.
Die wird, glaube ich, gefühlte Mal, hast du, glaube ich, festgestellt, dass die gefühlte Mal, glaube ich, 70 Mal ja, das wieder ist gefangen genommen wird.
Krass, das ist ein ständiges geschnappt werden und wieder freikommen.
Ja.
Ja, und das Ganze mit recht wenig an. Und ich glaube, was recht interessant ist an dem Film, das haben wir ja dann auch im Abspann gesehen, dass das halt wirklich erst mit Schauspielern gedreht wurde, beziehungsweise mit Schauspielern und Stuntleuten. Mhm. Und dann rotoskopiert wurde.
Ja. Das erklärt natürlich einige Bewegungen, die, wo wir auch gesehen haben, okay, es wirkt krass wie aus einem Realfilm. Mhm. Aber weil das in diesem Rotoskopier-Animationsverfahren gemacht worden ist.
Ja. Ich finde aber, es sah nicht alles geil aus, was Animation angeht. Also
ja, besonders die Mimik. Also die haben ja die Mimik dann auch so überzeichnet und da waren so, schon teilweise so Momente, wo ich denke, okay, das ist ein bisschen sehr, die verziehen schon die Gesichter ein bisschen sehr grotesk.
Ja, ja. Also das ist definitiv noch kein Motion Capturing hier. Mhm. Aber hat eben irgendwie einen eigenen Look.
Ja.
Und das ist eben hier mit Monstern, bösen Königen und sehr viel nackter Haut inszeniert.
Ja, recht generisch alles. Also hat man schon mal alles irgendwo gesehen, aber man packt natürlich alles rein, was irgendwie geht. Von Seeungeheuern bis Luftungeheuer und ja. Böse Stämme und einen zwielichtigen Barbaren, der hier noch mit reinspielt.
Ja, und natürlich eine Menge von den anfangs von dir angesprochenen Subhumans.
Ja.
Die sehr lustig synchronisiert sind alle.
Das stimmt, ja.
ja, wirklich.
So ungefähr.
Die grunzen einfach immer nur und sprechen nicht wirklich, sondern lallen da halt eher durch die Gegend.
Ja, das stimmt. Die geben komische Geräusche von sich, die man nicht wirklich definieren kann.
Ja.
Hier sowas. Und das heißt dann, hallo, ich bin gekommen, um einen Tee mit dir zu trinken.
Ja, genau.
Übersetzt.
Ja, großartig.
Yes, wie fandst du das?
Naja, das war so in der Gruppe halt ganz, ganz lustig. Aber inhaltlich natürlich schon, wie schon gesagt hast, wahnsinnig generisch. Irgendwann natürlich auch wahnsinnig redundant, weil eben immer wieder geschnappt werden, freikommen und wieder. Und dann lässt sich's aus einer heutigen Sichtweise, finde ich, halt auch nicht verhindern, dass man dieses ganze Male-Gaze-Ding natürlich überall erkennt. Also die ja. Tigra ist ja gefühlt, existiert die nur, um halt möglichst nackt dazustehen und sich in irgendwelchen Posen zu rekeln.
Ist auch geil, dass ich habe mir ja so ein Making-of angeguckt und das Vorbild für sie halt, also während die dieses Rotoskopie-Animationsverfahren da angewandt haben, die sieht halt total, also die ist halt bei weitem nicht so kurvig wie in der.
Nee, ich habe auch
gezeichnet, Lydia. Die ist halt total zierlich eigentlich sowas.
Lydia Chalk oder wie hieß sie?
Ja, irgendwie sowas.
Die Schauspielerin, die sie gespielt hat.
Ja, genau.
Die,
recht schlank und.
Die kommt mit, ja, relativ wenig Kurven daher, im direkten Vergleich.
Genau. Da haben sie aber ein bisschen aufgepumpt, die Dame dann.
Aber trotzdem dann das Outfit hast du, also das fand ich halt so lustig.
Ja.
Naja.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist schon alles recht witzig, wenn man bedenkt, dass die hier eben in irgendwie so einer Eiszeit unterwegs sind und sie ist aber halt wirklich in einem Bikini, der vielleicht nach heutigen brasilianischen Standards okay ist, aber ansonsten halt auch wirklich nur das absolut Nötigste bedeckt.
Hat auch gerade mal 10 Minuten gedauert, wann als die Subhumans dann ihr irgendwie so an ihr rumzerren, sodass der größte Teil ihrer Klamotten dann so abgerissen wird und sie dann nur noch diesen Bikini trägt.
Ja, genau. Am Anfang hat sie ja noch ansatzweise was angehabt.
Hat sie noch ein bisschen
zumindest
was
oben rum.
Ja, da habe ich mich schon gewundert, so warum dann noch so viel Stoff ist, aber es ändert sich dann auf jeden Fall nach 10 Minuten.
Ja.
Das hat dann wieder so ein bisschen ins Muster gepasst.
Ja, ja, das ist also schon alles eben, wie gesagt, aus heutiger Sicht muss man da, glaube ich, schon ein paar Augen zudrücken.
Ja.
Aber können wir ja gut.
Ja, ist, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm gealtert, so was den Sexismus angeht, wie bei Heavy Metal. Mhm. Also der geht noch. Hier hast du wenigstens keine nackten Brüste und irgendwie ständig irgendwelche barbusigen Mädchen, sondern hier bezieht sich das auch wirklich auf die
das
knappe Outfit der
Hauptdarsteller. Gerade so die Figurenzeichnung jetzt von Tigra ist ja schon sehr Mittel zum Zweck.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Und auch
die ist
da,
halt auch
also
die Damsel in Distress halt
ja,
die ganze
eben.
Zeit. Also.
Aber auch da die Brüche, weißt du, die sie so ihre, die ihre Figur einfach so mitbringt. Die, in was für Situationen, wie schnell das zum Teil geht. Gerade noch irgendwie Todesangst, weil irgendwelche Subhumans sie verfolgt haben, so. Und dann kommt aber unser Held an. Und dann switcht sie in einem Bruchteil von einer Sekunde auf, hihihi, jetzt, ja, krieg mich doch. Und dann macht sie ihn ganz neckisch an.
Ja.
Ich denk, Alter, was?
Mich.
Was zur Hölle ist da passiert? So. Ja, gut. Das sind eben Sachen, da muss man halt drüber hinwegsehen, ja. Und deswegen, ich finde, also für so eine Erstsichtung, ich konnte damit leben, fand den jetzt nicht mörderscheiße, aber gut fand ich den auch nicht.
Ja. Also ich kann verstehen, dass dieser Film so ein Stein im Brett hat bei Leuten, die den damals gesehen haben und die den aus ihrer Kindheit kennen. So mit dem Nostalgiefaktor wäre hier mehr drin gewesen, aber so als Erstsichtung 40 Jahre später, ja, wie du sagst, hier so zu dritt war das schon putzig und war schon ganz cool, den gesehen zu haben, aber ist jetzt kein Meisterwerk.
Siehst du auch so?
Ja, sehe ich auch so.
Hm.
Da gab es andere aus der Riege, die mir besser gefallen haben.
Ja. Ja, mir auch, definitiv.
Ja. Aber ich bin auch nicht so per se der krasse Fan. Ich war ja bei Conan auch so ein bisschen. Also nicht so der Riesenfan, weil ich glaube, ich mag dieses Barbaren-Szenario, bin ich nicht so ein Riesenfan von. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Insofern ist das jetzt auch nicht meins. Aber war schon ganz lustig hier mit diesen Subhumans und den ganzen Wesen und so. Das ist schon recht fantasievoll umgesetzt und die Animation ist auch cool, aber definitiv auch überholt. Also.
Aber der Spaß, den man dran hat, ist ja auch bei mir zumindest eher so ein sich, man kann sich gut drüber lustig machen. Ist nicht so, als hätte man jetzt an der Handlung großen Spaß. Weißt
ja.
du?
Ja.
Ist ja eher, dass wir das lustig fanden, wie eben diese Subhumans reden oder wie platt dann eben Tigra sich immer wieder passend auf den Boden regelt oder halt dieser Umstand, dass dem Held immer dann, wann er es braucht, die Waffe in die Hand fällt.
Ja, das stimmt. Oder wie die Subhumans dann so geiern und geifern mit Saba im ja. Mundwinkel dann so die Tigra angucken, während sie sich halt so regelt und versucht, die so ein bisschen abzulenken. Mhm. Ja, das sind halt die Momente, die waren schon ganz witzig.
Ja, aber ich glaube, im Ursprung war es nicht so konzipiert, dass man sich drüber lustig machen soll.
Nee, aber der kommt halt auch aus einer Zeit, die mittlerweile wirklich, also was Animationsfilme angeht, ja, halt ja, extrem klar. überholt ist. Und wenn man da nicht ein bisschen Nostalgie mit drin hat und die Filme nicht kennt, wir haben ja interessanterweise tatsächlich 3 Animationsfilme diesen Monat als Auftragsfilme.
Mhm.
Und ich glaube, Watership Down, der aus einer ähnlichen Zeit kommt und eine andere Tonalität bedient, da kann ich mir vorstellen, dass der auch in diesem Jahr noch funktioniert.
Mhm.
Aber Fire and Ice ist halt wirklich ein Produkt seiner Zeit.
Ja. Ah, cool, sind wir uns ähnlich.
Denke auch.
Sehen wir ähnlich, sind wir uns einig. So rum, Alter. Heute ist wirklich ein bisschen, na gut, wir haben die Oscar-Nacht hinter uns.
Ja. Sehen wir uns ähnlich? Nein,
tun
wir
nicht. Nee, das tun wir nicht. So 1,2 Millionen hat das Ding gekostet und war tatsächlich eher ein Flop. Hat nicht funktioniert.
Nee, hat weniger als 1 Million eingespielt und das ist auch so. Ich habe mich auch gefragt, für wen das sollte. Also, weil, weißt du, Zeichentrickfilm, so die Kinder dürfen dann noch nicht rein ins Kino.
Mhm.
Die Erwachsenen, die jetzt wirklich Genre-Kino mögen, da jetzt ins Kino zu gehen und sich so einen Erwachsenen-Zeichentrickfilm anzugucken, also.
Ich glaube auch, das ist halt so ein
Ding. Schon nach einer Totgeburt.
Was wahrscheinlich auf Video eher funktioniert, ne?
Da denke ich mal auch, ja. So in Videotheken oder beim, so einem Nachtprogramm, wenn er mal im Fernsehen läuft, kann ich mir vorstellen, dass da ein paar Fans eingeschaltet haben und dass die Leute ins Kino gehen und gucken sich da so. Und ich glaube auch nicht, dass die Kinos da so einen, also den groß aufgenommen haben aus dem einfachen Grund, weil, warum soll ich einen Zeichentrickfilm aufnehmen, den ich nur irgendwie ab 20 oder 22 Uhr zeigen kann?
Ja.
Wer soll den gucken?
Ja, eben.
Also.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, der lief in 89 Kinos.
Mhm.
Durchschnittliche Laufzeit 2,4 Wochen pro Kino. Also war jetzt auch nicht der Riesen-Release.
Nicht der Rede wert.
Deswegen wenig überraschend, ja.
Ja, schön groß an Timo.
Mhm.
War wahrscheinlich nicht unser größtes Highlight. Aber kann man machen. Wollen wir zu den Punkten überleiten?
Ja.
81 Minuten geht der Spaß. IMDb ist bei einer 6,5. Fire and Ice hat einen Metascore von 45. Rotten Tomatoes 4,3 von 10. Sehen die Kritiker auch recht verhalten. Und das Publikum ist bei einer 3,4 von 5. Mhm. Und bei Letterboxd ist der jetzt auch nicht so doll dabei. 3,1.
Ja, aber das ist ja schon gar nicht so scheiße.
Ist jetzt auch nicht so scheiße. Das sind natürlich mal Genre-Fans oder ein paar Nostalgiker dazwischen, die den mögen.
Mhm. So, und jetzt wir. Ich fange mal an.
Mach mal, als Führender.
Boah. Kein Highlight, sagt er.
Kein Highlight, sage ich.
Ja. Boah, ich sag, ich weiß nicht, hat das noch für eine 6? Ich glaube nicht. Ich sag, du bist bei 5.
Oh, könnte nochmal spannend werden. Nee, das ist noch eine 6,5 tatsächlich.
6,5?
Ja.
Okay.
Das ist noch eine versöhnliche 6,5, muss man dazu sagen, aber trotzdem noch eine 6,5.
Alter, danach klang das nun wirklich nicht.
Okay. Mhm. Ja, recht harmlos alles, aber schon so ein bisschen, also ich bin ja auch ein Kind der 80er, deswegen, ich kann schon verstehen, dass manche den mögen, aber doll war es jetzt nicht, aber auch nicht scheiße. Okay.
Ich tippe. Breites Feld zwischen nicht doll und nicht scheiße.
Ja, bei mir wahrscheinlich weniger als bei dir, also offensichtlich.
Naja. Nee, warum denn, wenn es bis 6,5 reicht? Also, weil nicht doll, 6,5.
Ja.
Weiß ich nicht. Würde ich anders bezeichnen, aber fair enough. Was tippst du denn?
Ich tippe bei dir auf eine 5,5.
Nee, 4,5.
4,5 ja. Sogar. Okay. Okay, krass. Heute sind wir alle gut daneben.
Ja, Mann. Okay, weil jetzt muss ich erstmal rechnen hier.
4,5 von Lee. Eieiei, okay.
Mann, ja, wir haben uns beide nicht mit Ruhm bekleckert, hast du recht.
Ich dachte, der Spaßfaktor wäre dann doch ein bisschen höher gewesen, ne? Abgefahren. Ja gut, okay, wenn du mich auf eine 5 tippst, hätte ich dich eigentlich auf jeden Fall mindestens auch auf eine 5 tippen sollen und nicht höher.
Ja.
War dumm.
So, damit komme ich auf 2 miese. Dafür, dass ich einmal eine Nullrunde hatte, ist das ganz schön scheiße.
Das kann ich aber noch überbieten, glaube ich.
Ja, du hast 2,5.
Ich habe 2,5.
Mhm.
Na gut. Ist nochmal spannend geworden, aber gut.
Knappe Kiste.
Geht dann doch an dich.
Mhm.
Ja, 5 gesagt, ich Idiote.
Wissen wir, wo Dave gelandet ist bei dem Film? Weil der hat den ja schon das zweite Mal gesehen.
Ja, der mag den und der kannte ihn von vorher. Er mag sowieso die Filme von Bakshi. Hat da ein bisschen mehr gesehen als wir.
Mhm.
Aber wie viele Punkte er letztendlich hatte, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob er die genannt hat. Verraten.
Ne? Ja, okay.
Naja, dann ist glaube ich nicht verraten. Muss nochmal nachreichen.
Alright. Ja, Mensch, hier, das war doch toll.
What fun! What joyous fun!
Wieder Will Ferrell eingespielt hier.
Absoluter Fun. Aber sowas von Fun.
Lange nicht gehabt, den Herrn.
Ja, definitiv. Und weil wir so fleißig vorproduziert haben, können wir jetzt erst sagen, was wir in der letzten Sonntagsepisode hatten, in der Supporter-Episode.
Mhm.
Das werden wir jetzt auch nochmal hier aufzählen. Und zwar war Classic Dave am Start. Der hat über Bruiser geredet. Lee hat über Safety Not Guaranteed geredet.
Mhm.
Und ich habe über American Gigolo geredet. Ein Mann für gewisse Stunden. Für alle Freunde, die uns supporten bei Patreon und Steady, die kriegen diese Sonderepisoden jeden Sonntag um 18 Uhr. Und da hatten wir diese Stoffe.
Yes.
Und dann können wir nochmal foreshadowen, dass wir in der nächsten Episode Gäste haben.
Mhm.
Und zwar erstmalige Gäste. Und zwar Berliner Kollegen vom Schauplatz-Podcast. Nee, vom Logenplatz. Nee, Quatsch. Vom Schauplatz-Podcast.
Logenplatz.
Einfach mal Stefan mit reingeworfen. Nein, vom Logenplatz natürlich. Und unser Kumpel Nico arbeitet...
Ja, was jetzt? Logenplatz oder Schauplatz?
Nee, Schauplatz ist der Podcast. Und da arbeitet unser Kumpel Nico, der von diesem Schauplatz-Podcast kommt, arbeitet unter anderem auch im Zoopalast, wo wir ja morgen zu Besuch sind. Und der hat uns angeboten, dass wir da so eine kleine Führung durchs Kino kriegen.
Sehr schön.
Also können wir da vielleicht auch nochmal drüber reden, wenn die beiden dann zu Gast sind, weil sein Kollege Hagen, mit dem er den Podcast macht, der ist da auch noch am Start.
Wunderbar. So, damit die Leute die Punkte raten, beim Punkteraten mitmachen, nicht völlig verzweifeln, würde ich sagen, wir gucken, dass wir das jetzt beenden. Sonst kommen wir hier über die 2 Stunden und dann ärgern die sich.
Ja, dann machen wir das. Genau.
So nett von uns, oder?
Ja, ich wollte jetzt noch den Kollegen ankündigen, weil ich hab jetzt Hagen gesagt, der heißt gar nicht Hagen, der heißt Eugen.
Ja.
Eugen und Nico kommen nächste Episode vorbei.
Mensch, das lief ja gut, ey. Name für den Podcast falsch, Name für den Leuten falsch. Ja, freut euch auf die.
Ja, freut euch auf die. Ihr werdet dann sehen, wer kommt. Auf jeden Fall reden wir mit denen über Loving Vincent.
Yes.
Den Auftragsfilm von Olli.
Mhm.
Da freuen wir uns drauf. Das wird dann eine 4er-Rezension.
Machen wir.
Und jetzt sind wir aber wirklich raus.
Na dann. Tschüss.
Tschüss, Subhumans.
Bewegt Bild Banausen.